Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren. Okay, Domme, herzlich willkommen. Aus deiner Perspektive, wenn ich jetzt versuchen würde, Gesundheit neu zu denken und versuche das mehr so aus dem Thema des Mundraums oder aus der Zahngesundheit zu sehen, was würde das langfristig für Benefits für mich mitbringen?
Ja, im Endeffekt geht's immer um optimale Gesundheit und aus unserer Sicht ist der Mund Eingang zu dem gesamten Körper und ja, wenn man den eben nicht nur zum Beißen betrachtet, also dass Zähne sozusagen Kauwerkzeuge sind, sondern wirklich kleine Organe und ein ganzes Ökosystem da vorhanden ist, dann siehst du eigentlich als ausgebildeter biologischer Zahnarzt, dass da schon Probleme stattfinden, die sich im ganzen Körper widerspiegeln können. Sprich, Karies, Decay sozusagen, Zerfall spiegelt sich natürlich im ganzen Körper wieder. Das heißt, in einem Blick können wir eigentlich den gesamten Körper anhand von diesem Mini-Kosmos diagnostizieren. Insofern ist es aus meiner Sicht der Eingang zum gesamten Körper, ist der Eingang zum Magen-Darm-Trakt. Mundgesundheit ist Magen-Darm-Gesundheit. Alle reden über Darmgesundheit. Aber wo beginnt die denn? Insofern denke ich, wenn wir damit beginnen, ist es ein wichtiger Punkt, der eben Basis für die Gesundheitsoptimierung sein muss.
Wirst du dich überhaupt als Zahnarzt betrachten noch bei all dem, was du so machst? Ich meine, wir sitzen hier so in deiner Health Lounge. Ist das noch Zahnmedizin richtig oder?
Also, eigentlich wäre der Hashtag nicht kein Zahnarzt wahrscheinlich. Ich bezeichne mich jetzt, klar, das habe ich studiert und da habe ich mein Examen drin gemacht, aber ich würde mich eher als Gesundheitsexperte bezeichnen oder jemand, der sich damit identifiziert, wie kann ich Patienten dabei helfen, insgesamt gesund zu werden. Und ein wichtiger Teil ist eben immer noch, dass man leider aktuell noch Zähne reparieren muss. Und das Konzept, das wir sozusagen aufgebaut haben, ist ja die Verschmelzung, also biologische Zahnmedizin 3.0 ist die Verschmelzung von diesem Hightech-Handwerk mit funktioneller Medizin, Integrativmedizin und eben auch Gesundheitsoptimierung oder teilweise Biohacking, wie du es benennen würdest, damit da ein Schuh draus wird und damit wir eben Menschen helfen können, insgesamt gesund zu werden. Und das ist der Teil, der mir in der Uni schon gefehlt hat, weil ich konnte dieses Handwerk, das hat Spaß gemacht. Aber wie können wir eben Menschen helfen, das Maximale rauszuholen? Und da gibt es keinen Begriff dafür. Ja, das ist einfach Zukunftsmedizin.
Also gibt es vielleicht noch keinen Begriff
dazu? Es gibt noch keinen Begriff dazu. Ja. Also ich nenne die Real Bees, die echten biologischen Zahnärzte, Real Biodentists auf Englisch. Das wäre der Tribe, der das in sich verschmelzen lässt.
Mhm. Kannst du mal erklären, also was ist ein biologischer Zahnmediziner genau? Weil du benutzt das Wort jetzt so oft, was ist das?
Ja, im Endeffekt ist der Begriff ist eigentlich blöd. Oder der heißt nichts, der sagt auch überhaupt nichts aus, weil im Endeffekt kannst du es nicht trademarken. Die Idee von dem biologischen Zahnarzt ist, dass wir weitergehen als der konventionelle Zahnarzt, der halt primär Zähne repariert, den Schmerz beseitigt, Zähne zum Wiederkauen herstellt und sich vielleicht noch um die Ästhetik kümmert. Und bei uns geht es eben darum, zusätzlich zu all dem können wir das mit Materialien machen, die 100% biologisch sind oder biokompatibel, da spricht man von Biomaterialien, und wie können wir eben noch mehr machen? Ja, wie können wir unsere Patienten in Ernährung unterrichten, in Nährstoffen, dass die eben insgesamt besser heilen und eben andere Strategien anwenden. Also es ist einfach nur die Weiterentwicklung. Es ist überhaupt nicht konträr zur konventionellen Zahnmedizin. Es ist aus meiner Sicht einfach nur das Next Level. Und jeder Zahnarzt, der das lernen würde, ist auf jeden Fall froh drüber. Es ist immer nur schwierig, das zu definieren. Weil du kannst es nicht definieren. Es ist auch kein Trademark oder so.
Es gibt tatsächlich auch biologische Medizin. Es gibt ein großes Buch über biologische Medizin. Also es ist nicht die Zahnmedizin, sondern die und da ist das ähnlich. Also man kann das irgendwie auch nicht so richtig greifen, aber irgendwie wird so versuchen, auf naturbelassene Dinge zurückzugreifen und sowas wie Supplemente, Nährstoffe ja. Und Co. Und das ist ja was sie auch macht. Warum würdest du jetzt aber sagen, du hast gerade gesagt, steht eigentlich nicht konträr zur normalen Zahnmedizin, aber so wird's ja gehandhabt gerade oder so ein bisschen. Also du machst eigentlich ja per se nicht alles andere schlecht, aber habe ich ja jetzt selber gemerkt, reden wir ja am Ende nochmal so über meinen eigenen Case und auf mich sind ja 95% nur positive Nachrichten von Followern und Co. gekommen, aber gab auch so den einen oder anderen, der das so ein bisschen kritisch gesehen hat. Und was glaubst du, warum ist das so?
Also erstens mal ist es natürlich immer, hat was mit Veränderung zu tun, weil das Wichtigste für die Art von Zahnarzt ist, dass du dein Mindset veränderst. Und wir lernen in der Uni eigentlich nichts über den ganzen Körper. Wir sind ja quasi, weißt du selber, wir sind ja die Zahnis, die Verrückten, die da halt rumklempnern, die ja auch irgendwie Ärzte sind. Aber kennst du ja Hangover und die Filme, sozusagen, halt die Klappe, du bist eh nur Zahnarzt, kannst eh nichts diagnostizieren. Und das ist eben so ein bisschen das Problem, dem wir nachhängen. Wir haben quasi einen handwerklichen Beruf verschult. Sprich, wir lernen wahnsinnig viel über Werkstoffkunde, über Physik, über Chemie, über Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, wenn es am Ende nur darum geht, wie können wir einen Zahn reparieren, damit der funktioniert. Und mir hat halt immer gefehlt, diese Komponente, Menschen zu helfen. Ja, einfach einen Blick weiter. Das heißt, wenn der normale konventionelle Zahnarzt jetzt Bescheid weiß und lernt über zum Beispiel Ernährung, wie funktioniert Ernährung, dass du Zähne hart wie Stein bekommst, damit du gar keine Karies hast, Löcher in den Zähnen, damit du keine Zahnfleischentzündung, Zahnfleischbluten hast, dann vermeiden wir ja quasi diese dentale Reparatur. Das ist aus der Perspektive, wo ich komme. Und auch für jeden Zahnarzt, der aktuell natürlich sein Handwerk hat und Zähne reparieren muss und Schmerzen beseitigen muss, ist es natürlich nur eigentlich ein wertvoller Zugewinn, weil die Patienten viel mehr empowered werden, Selbstverantwortung zu übernehmen. Die kommen nicht einfach nur zur Werkstatt. Und dadurch hast du natürlich auf Dauer Patienten, die sind vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, so wie du die auch hast. Die wollen mehr wissen, die wollen mehr rausfinden, aber die wissen es auch mehr zu schätzen. Du musst nicht 50 Füllungen am Tag machen, sondern hast vielleicht 1, 2, 3 Patienten, denen du insgesamt helfen kannst. Insofern, wir verändern nichts. Dein Handwerk machst du weiterhin. Nur du musst vielleicht wissen, was sind Keramikimplantate, was sind Biomaterialien und Metalle fallen raus. Und dann eben noch zusätzlich lernen. Und das ist eben der schwierige Punkt, das Mindset. Was bedeutet Krankheit? Was bedeutet optimale Gesundheit? Was bedeutet überhaupt Gesundheit im Sinne von Abwesenheit von Krankheit oder optimale Gesundheit? Und können wir das alles implementieren? Und das sind eben die Systeme, an denen ich seit den letzten 20 Jahren arbeite, damit ich möglichst viel streamlinen kann und wenig Arztbesuche brauche, ja, damit man so viel wie möglich da machen kann. Weil du siehst es ja in einem Blick in den Mund rein, dass da irgendwas durcheinander gekommen ist. Insofern ist 0,0 Kritik zur Zahnmedizin. Es ist einfach nur die Weiterentwicklung. Und wir können ja mal was weiterentwickeln.
Ich hoffe doch, ja. Also ich fühle mich bei ganz vielen Dingen, die du ja sagst, abgeholt, hatten wir ja beim letzten Mal schon. Also gerade wenn wir was weiterentwickeln wollen, dann gehen wir ja schon so ein bisschen so eine Extrameile oder versuchen so ein bisschen konträr zu dem zu gehen, was halt bis dato so der normale Weg war, in Anführungsstrichen. Aber was würdest du sagen, also was mir noch so ein bisschen fehlt ist, warum sind denn die meisten normalen Zahnärzte, so nenne ich es jetzt mal, sind ja auch jetzt nicht normal, aber in dem Kontext, also warum sind die denn der Meinung, dass die Sachen, die du machst, und du hast mir beim letzten Mal erzählt, du hast dein Buch geschrieben, In aller Munde heißt es ja, und das hast du mir vor ein paar Monaten auch signiert nach Hause geschickt und Co. Ich habe es tatsächlich sogar auch dabei, aber jetzt halt nicht hier liegen, sondern ich habe es extra mitgenommen. Aber was würdest du sagen, warum ist da dieser Aufschrei so groß? Also warum wird dann oft gesagt, so, ah ja, der zieht Zähne viel zu früh und dieses ganze grundlegende Thema rund um Gesundheit, das weiß ich nicht, ob das in der Zahnmedizin überhaupt Sinn hat. Was glaubst du, warum ist da so ein negativer Vibe, kann man das sagen? Schon, oder?
Also jetzt geht's. Also das Buch kam 2019 raus, da war es extrem. Also da gab's mal nationalen Shitstorm sozusagen. Teilweise vielleicht auch selbst verbockt, weil ich habe natürlich mit Pressearbeit damals keine Ahnung gehabt. Ich habe das Buch veröffentlicht, weil ich gedacht habe, geil, hilft der Mission, möglichst vielen Menschen zu helfen, mache ich, schreibe ich. Und es ist ja kein medizinisches Fachbuch. Das ist ja wie ein Thriller geschrieben, so wie du auch schreibst, damit jeder das auch lesen kann. So, dass meine Mutter versteht. Und da hatte ich ein Interview gegeben für die lokale Tageszeitung. Ich wusste schon von meinen ganzen Kongressen, wo ich Zahnärzte ausgebildet hatte, kritisieren funktioniert gar nicht, bitte nur informieren. Das hatte ich auch gesagt am Ende. Und dann war der Titel in der Zeitung, ein Zahnarzt, der einen Nerv trifft, war eigentlich ein geiler Titel, aber unten drunter stand quasi, Nischwitz kritisiert alle seine Kollegen und die ganze Uni. Und damit war natürlich der Salat da, Lesebriefe. Und ich habe aber dadurch rausgefunden, dass es unendlich Dentalforen sozusagen gegen mich gab, gegen den kontroversen Verschwörungstheoretiker der Zahnmedizin, WhatsApp-Gruppen, die ganze Uni hat quasi Fälle gegen mich gesammelt, all das kam auf mich zugeprasselt. Und ich konnte dadurch eben gucken, was verstehen die hier falsch? Und habe dann erst realisiert, okay, was ist die größte Angst von uns Menschen? Ja, und die größte Angst ist tatsächlich Angst vor Veränderung. Und jetzt kommt da so ein junger, verrückter Kerl mit Mitte 30, oder war ich Anfang Mitte 30, und sagt, Wurzelbehandlungen sind fraglich zu sehen, Metalle sind fraglich zu sehen. Und da hat ja keiner mein Buch gelesen. Die haben einfach nur gehört, das mache ich ja jeden Tag. Der sagt, das ist schlecht. Oh Gott, mache ich irgendwas falsch? Und dann kriegst du halt gleich sozusagen die Schelle für die Dinge, die gar nicht betrachtet haben. Also ist auch keiner jemals zu mir gekommen und hat gefragt, wie funktioniert das gesamte System? Was meinst du damit wirklich? So wie im Social Media heute. Das ist ja alles außer Kontext. Ja, das ging so weit, dass quasi Professoren aus der Uni mir schöne Liebesbriefe geschrieben haben in der Quintessenz 15 Seiten. Also ich habe mich gefreut, dass sie es gemacht haben. Aber jetzt, 5 Jahre später, sind ja teilweise oder relativ viele Dinge, die ich da drin angesprochen habe, wie zum Beispiel Keramik im Land hatte, sind heute S3-Leitlinien in der Medizin. Die sind komplett Standard, die sind genauso wie Titan. Das heißt, du kannst jetzt, ich kann nicht mehr kritisiert werden für das, was ich vor 5 Jahren gesagt habe. Ich war einfach nur ein bisschen zu früh dran und habe es vielleicht ungeschickt gesendet oder es ging wahrscheinlich gar nicht anders. Und hatten wir vorher auch schon, aus meiner Sicht ist Wissenschaft nicht der Research. Wissenschaft ist neue Wege gehen, Sachen hinterfragen. Ich habe immer schon hinterfragt, auch in der Uni, was lerne ich denn hier eigentlich? Du weißt selber, wie es in der Uni ist, die Leute sagen, oh nee, scheiße, ich muss jetzt Biochemie lernen, ich muss das und das lernen. Ich habe überlegt, wieso lerne ich das und wer hat das überhaupt erfunden? So hat mein Kopf immer gedacht und das hat keinen Sinn. Ja, ich habe morgens in der Physik gelernt oder in der Chemie, dass verschiedene Metalle nebeneinander eine Batterie auslösen, dass man das nicht machen soll. Was ungeschickt. Und am Mittag baue ich eine Goldfüllung neben einer Amalgamfüllung im Mund ein. Also es ist komplett schizophren die Lehre. Ja, und ich habe gelernt, dass Quecksilber hochgiftig ist, aber 50% im Amalgam ist Quecksilber. Also all diese Dinge haben halt mein Gehirn dazu angeregt, zu überlegen, wer hat das überhaupt erfunden? Und wie könnten wir das jetzt verbessern, wenn unser Ziel optimale Gesundheit ist?
Ich fühle mich gerade auch so ein bisschen zurück in die Kardiologie versetzt. Bei mir, ich habe da nämlich auch ganz oft Fragen gestellt, die nicht so gerne gesehen waren von Omega-3 und kardiovaskulären Risikofaktoren und Fettkonsum und solchen Sachen.
Ja, ja, genau.
Und ich glaube, das ist natürlich auch was irgendwie so jemanden ausmacht, der versuchen möchte, etwas. Ich würde gar nicht sagen, dass man's, wir bauen ja gerade so unser Praxiskonzept ein bisschen um und haben überlegt, so nennt man, könnte man so sagen, das ist eine Gesundheitsrevolution? Nee, eigentlich nicht, weil wir wollen ja nicht sagen, wir machen etwas anderes kaputt, um etwas Neues zu machen, sondern es ist ja eher so eine zahnmedizinische Evolution. Richtig. Eigentlich, ja? Also genau. Müsste das R eigentlich wegstreichen bei Revolution.
Richtig.
Weil das Alte ja trotzdem Bestand hat und ja auch zu einem gewissen Teil da bleiben soll, ja?
100%. In meinem Online-Kurs der Biodentistry 3.0 heißt, Untertitel ist The Dental Evolution.
Kenne ich nicht, aber.
Ja, the ja. Next Level, weil ich genauso gedacht ja. habe, Revolution ist immer irgendwie Krieg, Aggression und so weiter. Und das ist, Evolution ist ja bei allem. Es geht ja immer so, wir wachsen, aber dann merken wir irgendwie, irgendwas läuft schief, dann muss man umbauen, Frustration kommt und will besser machen, dann ist ja erst wieder das nächste Level. Mhm. Und das zeigt sich jetzt schon über die letzten 5 Jahre oder letzten 3 Jahre. Mit Pandemien etc., dass die Leute ja auch mehr gesundheitsbewusst werden. Heute wissen die Leute endlich, es gibt ein Immunsystem. Ja, das war, glaube ich, vor 5 Jahren nicht unbedingt jedem klar, dass der Körper ja was macht und dass man Symptome auch behandeln kann, dass man selber Verantwortung übernehmen kann. Und diese Dinge zu implementieren, war mir halt auch wichtig in der Zahnmedizin, weil mein Fokus war ja, ausgelöst durch meine eigenen gesundheitlichen Probleme, ziemlich früh während dem Studium, habe ich natürlich nicht korreliert, aber deswegen habe ich mich früh mit Ernährung beschäftigt, mit Training, mit Supplements, mit Biochemie. Das hat eigentlich alles gut zusammengepasst, aber es war immer mein Ding. Und ich war halt der Verrückte in der Uni, der da schon seine Tupperdosen dabei hatte und sein Fastfood gegessen hat und trainiert hat und so weiter. Und ich habe erst danach realisiert, geil, das ganze Wissen, das kann ich zu einem System verarbeiten, um möglichst vielen Menschen zu helfen. Und meine eigenen Probleme zu meistern, hat natürlich einen ganz anderen Hintergedanken, weil ich dadurch ja wie so eine Art intrinsische Motivation habe, das bei jedem anderen auch zu machen. Also jeder Patient, der es hierher schafft, ist immer ein Teil dieser Mission, optimal gesund beginnt im Mund, der dann wieder sich sozusagen heilt oder gesünder macht und dieses Wissen weitergeben soll. So ist ja die Idee. Hier haben wir auch nicht das Konzept, dass wir einen Zahnarztpatient behalten wollen. Ja, sprich, der kommt jedes Jahr wieder mit einem neuen Loch und kriegt eine neue Füllung und eine neue Krone und dann ist der Zahn tot, dann kriegt er eine Wurzelbehandlung und dann ein Titanimplantat. Nee. Bei uns geht es darum, einmal das Gesamtpaket biologisch, also wieder der Natur entsprechend herzustellen, so wie du aus deiner Mama rauskamst, sprich ohne Metalle, ohne Wurzelbehandlung und so weiter, biologische oder Biomaterialien einzubauen, die deinen Körper nicht stören, den Körper in seiner Heilungskapazität zu unterstützen über die Ernährung, Nährstoffe, Infusionen und so weiter und dann das Final zu verarbeiten, dann kommt natürlich doch die Ästhetik on top und die Funktion und wenn das erledigt ist, will ich dich als Zahnarztpatient nie wieder in meinem Leben sehen. Kann ich klar kommen zur Prophylaxe, Zahnreinigung oder eben zur weiteren Gesundheitsoptimierung. Weil, weißt du selber, das ist eine Reise, die dein ganzes Leben lang geht. Du kannst immer mehr dafür tun, um deine Zelle so jung wie möglich zu halten. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist eben dentale Reparatur, die eben stören kann und stressen kann.
Was würdest du jetzt sagen? Du hast ja so ein bisschen aus persönlicher Story gerade gesagt. Ich glaube, fast jeder hat irgendwie, der was verändern möchte, irgendwie so eine persönliche Story. Ich habe das auch mit dem Knie und Co. So habe ich versucht, auch nach links und rechts zu gucken und dann alternative Wege zu finden. Was würdest du sagen, wie haben so deine damaligen Dinge, du hast gerade eben so ein bisschen Ernährung schon angesprochen, dieses Denken für präventive Zahngesundheit, was Ernährung und Co. geht, beeinflusst?
Maximal. Also nicht nur Prävention, sondern eigentlich Optimierung. Optimierung kommt vor Prävention. Überleg mal, du hast jetzt die Möglichkeit, Dinge zu tun täglich, also Gewohnheiten zu etablieren, die dazu führen, dass deine Zelle messbar einfach nicht altert oder langsamer altert. Weißt du selber, man kann heute gucken, dass man die, ich glaube, der durchschnittliche Zellalterungsprozess ist ja 1,4-fach im Schnitt. Aber Leute, die sich Biohacker nennen oder Gesundheitsoptimierung machen, schaffen auch 0,6-fach. Sprich, du alterst einfach langsamer. Und du kannst ja teilweise auch das wieder reversibel machen. Dinge wie die hyperbare Kabine. Insofern, für mich war einfach klar, mein Lifestyle hat dazu geführt, dass ich mit Anfang 20 maximal depressiv war, von einer Sekunde auf die nächste. Ich habe einfach von 14 bis 21 fünfmal die Woche gesoffen. Was soll ich machen? Hat Spaß gemacht. Ich wollte halt Skateboard-Profi werden. Das war damals in den 90ern halt der Lifestyle. Ich hatte einfach nur Spaß. Ja, ich habe auch kein Problem damit. Aber das war halt eine Mega-Schelle in mein Gesicht und mir konnte niemand helfen. Es war einfach nicht möglich. Ich habe mit Blutwerten keine Ahnung gehabt. Ich habe aber sehen können, Moment mal, dein Testosteron ist doch irgendwie niedrig. Du bist 21, dein Cortisol ist ungefähr 100 Mal so hoch, wie sein soll. Da stimmt doch irgendwas nicht. Neurotransmitter stimmen nicht. Was ist denn das? Wieso bin ich hier oben nicht mehr normal? Und aber Anfang 2000 war eher, wenn es im Gehirn ist, also was heute ja Standard ist, Depression, Mental Health, kann man ja offen drüber reden, vor 20 Jahren nicht. Da war ich quasi stigmatisiert, das heißt, ich habe das niemandem erzählt, ich musste es mit mir selber ausmachen, ich wusste, Saufen macht schlechter, also habe ich das weggelassen, ja, nach und nach. Also der Obersäufer hat quasi seinen Kumpels erzählen müssen, ich trinke jetzt heute mal nix. Ja, das ist, weißt ja, wie das funktioniert. Das ist ja die einzige Droge dieser Welt, die sozialisiert ist, wo du dich dafür rechtfertigen musst, dass du nichts trinkst. Ja, alle anderen Drogen wären okay gewesen. Insofern fing das so an. Dann habe ich realisiert, wenn meine Ernährung sitzt, dann verändert sich da was. Dann verändern sich meine ganzen Neurotransmitter. Ich kann das selbst hinkriegen. Es hat zwar 3, 4, 5 Jahre gedauert, bis ich wieder normal war, aber dann habe ich es geschafft gehabt selber und habe gesehen, wow, da ist mehr als normal. Da ist optimal und dann wurde ich süchtig. Das war dann auch parallel zu Anfang der Zahnmedizin, wo ich dann beim Chirurg war. Und da habe ich alles aufgesaugt. Da gab es dann YouTube plötzlich, da gab es da wurde alles ein bisschen offen. Da habe ich einen Dietrich Klinghardt gefunden, Joachim Mutter, tolle erste Kollegen, habe die ganze Welt bereist, habe einfach alles, jedes Buch aufgesaugt. Das ging in den Bereich funktionelle Medizin, habe ich die Ausbildung gemacht, bin Heilpraktiker geworden. Also das hat mich dann motiviert, weil von Natur aus bin ich jetzt nicht der Bücherwurm. Ich bin eigentlich eher der, der halt Spaß hat und Sport macht und trainiert. Aber du setzt mich jetzt nicht vor ein Buch. Also ich habe alles, was ich danach entwickelt habe, aus intrinsischer Motivation gemacht. Und zwar, ich habe mehr Zeit dafür investiert als in meine eigene Doktorarbeit. Für jeden einzelnen Artikel, den ich rausgebracht habe. Oder das Buch. Und das ganze Wissen, das ist ja jetzt 15 plus Jahre später, das dann irgendwann mit Tausenden von Patienten durchzuexerzieren und dann zu systematisieren, sodass die schnellstmöglich ans Ergebnis kommen. Das hat es maßgeblich beeinflusst. Und deine Zahngesundheit benefitiert davon, weil Zähne, die kaputt sind, zeigen nur, der gesamte Körper ist nicht in Ordnung. Nährstoffdefizite Nummer 1, vielleicht Entzündungsmarker, vielleicht Leaky Gut. Einfach Dinge, die dazu führen, dass deine Zähne nicht gut mineralisieren. Ja, die Zähne sind für mich einfach nur ein Teil des Körpers und nicht explizit ein anderer. Also biologische Zahnmedizin heißt auch, dass ein Mund Teil deines Körpers ist und aus meiner Sicht, wie gesagt, Eingang zum Magen-Darm-Trakt.
Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, und ich wollte mir das eigentlich für später aufsparen, aber ich steige jetzt trotzdem schon mal ein. Das ist mehrfach gesagt, wenn du in den Mund reinschaust bei jemandem, siehst du eigentlich, was im Körper nicht richtig läuft. Ist, was ich mir jetzt gerade versuche zu fragen, also es könnten ja zwei Dinge passieren. Einmal, im Mund läuft was nicht richtig, ja. Wie bei mir, reden wir gleich nochmal drüber. Und dadurch projiziert sich etwas über verschiedene Dinge, wo wir gleich drüber reden.
Ja.
Wie heißen sie? Odontotome oder so ähnlich, glaube ich. Ja. Also jeder Zahn mit Organen, Verbindungen und Co.
Nervensystemverbindung.
Genau.
Odonton, ja.
Ja, genau so. Und es könnte aber ja auch genau andersrum sein, oder? Das heißt, komplett. Ich habe ein organisches Problem und dadurch habe ich irgendwie Probleme mit dem Zahn. Wie kannst du denn herausfinden, also was ist jetzt Henne und was ist Ei?
Das eigentlich ist relativ simpel. Also wenn du, machen wir es einfach, ich sehe anhand von einem zweidimensionalen Röntgenbild, einem Panoramasichtbild, sehe ich eigentlich alles. Ja, ich sehe, ist da zahnmedizinische Reparatur erfolgt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Habt ihr mal ein Loch gehabt, sehe ich Füllungen, habt ihr Parodontose oder eine Wurzelbehandlung oder die Weisheitszähne entfernt. Das sind so die wichtigsten Fragen. Das sehe ich auf einen Blick, weil ich weiß dadurch, dein Körper oder euer Körper ist nicht mehr Normalzustand, nicht mehr Initialzustand. Das heißt, es wurde verändert. Und daher weiß ich natürlich jetzt in dem Moment, der Fokus liegt auf dem Mund. Ja, weil ich muss erstmal gucken, was ist sozusagen nicht, was könnt ihr nicht selbstständig weghacken? Ja, insofern, Metalle gehören da einfach nicht rein. Wurzelbehandler Zahn ist ein totes Organ, das gehört da auch nicht rein. Das wird immer irgendeine Infektion oder ein Immunsystemtrigger sein oder ein Nervensystemtrigger sein. Wie kann ich das erstmal bewältigen? Während andersrum, wenn ihr jetzt den perfekten Zahnzustand habt, aber ihr habt zum Beispiel ständig Zahnschmerzen, aber ihr habt gar keine Karies oder nichts sichtbar, dann geht man andersrum und sagt, Moment mal, der Zahn tut dir die ganze Zeit weh, ja, unterer Sechser zum Beispiel, was ist denn mit deinem Dickdarm? Hast du vielleicht irgendeine Entzündung in deinem Darm? Und das Nervensystem projiziert sich jetzt in diese Richtung. Das ist also aufsteigende Kette versus absteigende Kette. Und das ist auch wichtig, weil das wissen Zahnärzte leider nicht, das lernt man in der Uni nicht, dass das zusammenhängt. Sprich, wenn du jetzt 5-mal zum Zahnarzt gehst und hast immer einen Zahnschmerz da unten am Zahn, auch wenn die kein Loch sehen, müssen die dir helfen, diesen Schmerz wegzubekommen. Und was machen sie dann? Machen sie eine Wurzelbehandlung. Und dann ist der Zahn tot, obwohl das gar nicht die Ursachenbehandlung war. Das heißt, der Zahnarzt kann da nicht wirklich das, was dafür. Das ist einfach, das Konzept ist nicht weit entwickelt, sodass wir überhaupt den ganzen Körper betrachten können. Ich habe eine drüben, eine meiner Helferinnen, die hat keine Karies, null. Und einen Sechser wurzelbehandelt. Genau aus diesem Grund. Und das kommt eben ganz, ganz oft vor, weil da fehlt einfach das Wissensupdate dazwischen. Wie können wir das sehen? Und daran arbeiten.
Es ist halt nicht ganzheitlich, ne? Es ist in der Schulmedizin, also jetzt nicht nur in der zahnmedizinischen Perspektive, sondern auch in der Humanmedizin ist es ja genau das Gleiche. Da guckt der Orthopädische aus seiner Sicht, dann guckt der Neurologe aus seiner Sicht, aber ja, diese genau. Kommunikation zwischen denen, ich glaube, in der Zahnmedizin ist nochmal extremer, weil eigentlich müsste ja Zahn mit Humanmedizin dann sprechen und irgendwie oder mit einem funktionellen Mediziner oder eigentlich müsste dieser Austausch halt in einem Team oder sowas gewährleistet sein. Und für mich kommt jetzt gerade so der Gedanke, du hast halt Zahnmedizin gemacht und dann hast du halt versucht, dieses Team einfach mit dir selber zu bauen. Also alle möglichen Facetten, die du zur Zahnmedizin brauchst, das hast du dir dann einfach selber beigebracht. Ernährung, das ganze Biohacking-Thema und Co.
Das hat schon während der Uni parallel dazu angefangen. Da kam natürlich dieses Studium, weißt du ja selber, muss ja Biochemie quasi studieren. Und wenn du dann nebenher Supplements einnimmst und Kreatin einnimmst oder Glutamin und Dinge aus dem Bodybuilding und dann lernst du es gerade, dann ist es halt interessanter. Ja. Und insofern war für mich dann Biochemie super einfach, weil ich halt irgendwie den Zugang hatte. Und ja, so ist es. Ich habe so einen Ordner, du wahrscheinlich auch, voller Zertifikate und nie aufgehört dazu zu lernen und wollte immer natürlich, hab mir immer die Besten rausgesucht, bin da hingeflogen. Früher, wo es noch keine Online-Kurse gab, musste man noch Präsenzsachen machen. Hab das alles durchgezogen. Hab auch alle zahnmedizinischen Sachen abgeklappert, alles, was handwerklich hatte. Nur da habe ich halt gesehen, nach 1-2 Mastern oder Spezialistenkursen über Wochenenden, dass da nichts Neues gibt. Das ist einfach, da lernst du nichts Neues. Du lernst die Technik, die dir einer in 5 Minuten zeigen kann, und nochmal ein bisschen Theorie, die aber gar nichts bringt. Insofern musste ich ein System entwickeln, ja. Und weil du vorher ganzheitlich angesprochen hast, es gab immer schon ganzheitliche zahnärztliche Kollegen. Ich habe die natürlich alle abgeklappert, alle besucht. Und ganzheitlich, aus der Schulmediziner-Sicht, wo ich ja herkomme, ich bin eigentlich ein total skeptischer Schulmediziner erstmal gewesen, ganzheitlich hat diesen negativen Beigeschmack, dass das irgendwo so ein Quatsch ist. Das ist
esoterisch
irgendwie. Esoterischer Scheiß. Nein. Und in der Zahnmedizin explizit für die guten Leute, die guten Jungs, die wirklich Handwerk können, war das wie ein Schimpfwort. Ganzheitlich, die können ja gar nichts handwerklich, die müssen einen anderen Scheiß labern. Das war das Problem. Insofern, mein Ziel war, okay, wie schaffe ich's, als Schulzahnmediziner die Systeme so weit zu entwickeln und qualifizierte Wissenschaft mit zu integrieren, sodass mir jeder, der so denkt wie ich, also ein normaler Arzt, der offen ist, zuhören kann und das dann wissenschaftlich hinterlegt bekommt. Das war meine Idee, weil ich wollte, und deswegen habe ich es biologische Zahnmedizin genannt, weil das ein anderes Wort zu ganzheitlich war, auch wenn das nicht wirklich Sinn macht. So ist es quasi entstanden. Aber ja, selber aufgebaut, alles ausprobiert, rumgetüftelt, experimentiert und damit höre ich auch niemals auf, weil das macht mir einfach Spaß, neue Dinge zu entwickeln.
Ja, kenne ich.
Und mir selber auszutüfteln.
Ich habe das mit diesem Begriff ganzheitlich, ich hatte damals in Bonn in der Praxis, stand auf dem Praxisschild ganzheitliche Medizin und dann habe ich gemerkt, okay, die meisten verstehen das irgendwie gar nicht, dann haben wir das geändert und jetzt kommt dieser Begriff ganzheitliche Medizin aber plötzlich doch irgendwie jetzt durch und jetzt sind es so langsam, Schritt für Schritt immer mehr Menschen, die dieses Thema irgendwie verstehen oder auch den Begriff verstehen und es eben nicht so alternative Medizin ist so, weil ich glaube, das ist so der neue Begriff, was diese Schimpfwortrichtung ist, wie du gerade eben meintest.
Genau, aber das ist eben, weil so Leute wie du jetzt dazukommen und wie ich, die einfach mehr offen drüber reden, die auch rausgehen und kommunizieren. Ich meine, du hast da eine riesen Plattform, wo du die Leute informierst, aber in einem charmanten neuen Weg, ähnliche Idee, dass du diesen Weißkittel zerbrichst, dieses ich rede von oben herab mit dem Patienten, ist doch völliger Quatsch. Ja, ich rede mit dem Patienten genau, wie ich jetzt mit dir schwätze. Einfach genau, glitzegleich.
Ich bin ja sogar dein Patient.
Du bist ja sogar mein Patient. Genau, und so finde ich, muss es sein. Du willst ja, die Patienten sind quasi Teil deiner Reise und du bist Teil ihrer Reise. Wir wollen denen ja helfen und du hilfst denen nicht, wenn du die als Nummer siehst oder als Maschine. Das sind ja komplette Individuen. Da spielt emotional extrem große Rolle. Also ich bin überhaupt nicht gegen Esoterik. Das ist nur der Zugang. Ja, wir können ja auch relativ selten in die Tiefe gehen für das, was wir alles unterrichten, sondern es geht ja meistens um, okay, was machen, was reparieren wir hier auf physiologischer Ebene, welche Blutwerte können wir messen, was müssen wir alles an Daten haben, aber es ist ja immer Körper, Geist und Seele. Und zum Glück gibt es ja Leute wie den Joe Dispenza, die auch Ärzte sind, die jetzt die ganze Wissenschaft mit integrieren. Insofern, wir leben jetzt zum Glück, 15, 20 Jahre später, in einem Zeitalter, wo sich die Information, glaube ich, medizinisch gesehen alle 3-4 Monate, vielleicht sogar schon schneller, verdoppelt. Und das Mindset von unseren Leuten, von denen ich gelernt habe in der Uni, die ganzen Professoren, die halt aus einem Buch lernen mussten, und das Buch war gültig für 20 Jahre, das gibt's nicht mehr. Du musst heute schnell sein, reagieren und ganz, ganz groß und offen denken. Und dann kommen geile Kreationen und geile Systeme. Und ich bin Visionär und Kreativkopf eigentlich und kann auch noch operieren. Aber so entwickelt sich das alles. Es ist einfach spannend, es macht Spaß, wie eine Kunst.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, du bist so tatsächlich sehr, sehr ähnlich in dem, haben wir ja beim letzten Mal schon gemerkt, dass wir sehr ähnlich in verschiedene Richtungen denken. Auch wie kann man das halt anderen Menschen greifbar machen und das jetzt nicht zu kompliziert am Ende des Tages auszudrücken. Was würdest du sagen, sind so deine, also du hast es ja nicht Prävention genannt, sondern du hast ja gesagt, es ist Optimierung. Ja. Also wenn wir jetzt so quasi vor der Mundhygiene durch spezifische Sachen wie Fluorid und so, kommen wir gleich noch drauf, wenn wir davor anfangen. Also was sind jetzt so die drei wichtigsten Tipps zum Beispiel, die man machen kann, um sich selber zu optimieren?
Du meinst jetzt auf die Mundgesundheit bezogen oder generell?
Sowohl als auch.
Okay, beides. Im Endeffekt ist es immer ein ganz wichtiger Faktor, dass ihr erstmal die Verantwortung übernehmt für euren Körper und kapiert, ihr habt einen Körper, ihr seid nicht. Also das ist euer Haus, in dem ihr lebt sozusagen. Das heißt, ihr könnt es reparieren und aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, die Verantwortung abzugeben. Das heißt, erstmal selbst die Verantwortung übernehmen und dann simple Tricks, einfach die Basics. Ja, ihr müsst euren Schlaf optimieren, dass das sitzt, weil nur da regeneriert ihr. Dann ist ganz, ganz wichtig, auch wenn es super langweilig ist, ist eure tägliche Ernährung. Die Nährstoffe, diese Gewohnheiten und natürlich Bewegung, Sport, Movement, Sonnenlicht, Tageslicht, mehr in der heutigen Welt ist Natur wahnsinnig wichtig, ja, weil wir haben es ja geschafft, ein Cyborg zu werden, ganz am Handy rumrennen. Diese Dinge sind Basics und die Foundations für alles müssen sitzen und für die Zähne ist es das Klitzegleiche, ja, weil ihr bekommt weiche Zähne, ja. 90% des Durchschnitts in der westlichen Welt hat Karies. Karies sind Löcher in Zähnen. Ja, und es kommt nicht nur von den Bakterien, die da drin sind, sondern es hat primär was mit eurem Lifestyle zu tun. Wieso werden denn die Zähne weich? Wieso werden denn die Körper weich? Wieso werden wir denn mehr sesshaft, mehr Körperfett? Ist ja alles, ist ja sozusagen das Bild der Gesellschaft. Und wir haben mehr Karies, obwohl wir ja viel besser werden in der Reinigung. Ja, wir haben ja alles, was es gibt. Professionelle Zahnreinigung, zweimal im Jahr. Wir haben Mundspüllösungen, wir haben Fluoridzahnpasta, wir haben die orale Hygiene und trotzdem haben alle Karies. Da muss ja noch mehr sein. Insofern können wir natürlich, wenn die Ernährung sitzt, und das ist ein wichtiger Punkt in meiner Lehre, das Ernährungsdesign, dass ihr täglich Verantwortung übernehmt, was da in euch reinkommt, weil dann könnt ihr eben eure Zähne sozusagen von innen raus und von außen rein hart wie Stein machen. Und die Idee ist ja, zumindest für meine Kinder, dass die nie einen Zahnarzt brauchen. Ja, zumindest nicht für die Reparatur. Sondern dass der Zahnarzt ein gesamtheitlicher Arzt wird, der dafür zuständig ist, zu optimieren. Der schadet halt im Mund, der andere bei den Augen, der dritte im Herz. Aber es muss ein System sein. Deswegen ist ja auch das Ziel, dass wir alle interdisziplinär uns verschalten, dass jeder in seiner Reise, egal welcher Patient mit welchem Symptom kommt, in der Initialdiagnostik muss ein Röntgenbild drin sein, ein OPG. Jeder muss wissen, da sind Metalle, da sind tote Zähne, da sind entfernte Zähne drin. Das kann den Körper stören. Weil über die letzten 10, 15 Jahre habe ich Patienten gesehen, die waren bei 29 Ärzten und haben alles probiert die letzten 15 Jahre und sind super stark chronisch krank geworden und keiner hat jemals im Mund geguckt. Und das war aber der Eingang zum System und dadurch wurden die gesünder. Und man kann das alles streamlinen, man kann das einfach vereinfachen. Also ich habe jahrelang von Ärzten gelernt, die haben eine 2 Jahre Warteliste. Und dann ist der Ersttermin und alle haben 2 Jahre gewartet. Nach 2 Jahren wird in der Ersttermin die Ernährung besprochen. Und ich denke nur so, der arme Mensch, der hätte 2 Jahre was machen können, wenn er nur gewusst hätte, wie. Das hätte er doch jetzt gar nicht gebraucht. Jetzt muss er nochmal ein halbes Jahr auf den nächsten Termin warten. Insofern auch dieses Gefühl von uns als Ärzten, dass wir immer so einen vollen Wartelistenkalender brauchen und Monate im Vorfeld ausgebucht sind, das will ich eigentlich zerbrechen. Ich möchte möglichst effizient, so viel wie möglich auch telemäßig unterrichten können. Das meine ich mit Streamline. Und dann werden eure Zähne hart, dann wird euer Zahnfleisch nicht bluten und generell der ganze Körper ist einfach mehr hart, ist stärker, so wie wenn wir aufgebaut waren. Überleg mal, vor über 10.000 Jahren, als wir noch mehr Jäger und Sammler waren, hatten wir ja sogar Platz für zwei Weisheitszähne. Heute haben die meisten Leute nicht mal mehr Platz für ein Weisheitszähne oder sogar Nichtanlagen. Das ist eine degenerative Phase, in der wir leben. Und der Lifestyle ist dafür entscheidend. Ja? Mundatmung, all diese Dinge. Das können wir alles optimieren.
Was würdest du jetzt sagen, sind so, wenn man sich die Ernährung anschaut, die drei Top-Ernährungstipps für optimale Zahngesundheit?
Ja, also auf jeden Fall, ich würde sagen, Step 1 ist immer den Mist weglassen. Ja, das sind die ganzen verarbeiteten Lebensmittel, glutenhaltiges Getreide, alles Dinge, die eben Entzündung auslösen. Zucker, sagt jeder Zahnarzt. Raffinierte Speiseöle sind auch immer ein Trigger. Konventionelle Kuhmilchprodukte habe ich oft mit drin, weil die natürlich auch maximal verarbeitet sind und nichts mehr mit der Natur zu tun haben. Also alles, was eigentlich fertig hergestellt ist. Das ist, was wir am meisten pro Tag konsumieren. Ja, die meisten Leute essen von morgens bis abends Brot und irgendwelche Milch und ein bisschen Zucker. Die denken ja gar nicht drüber nach, was sind eigentlich echte Nährstoffe. Ja, wir essen Nahrungsmittel, haben wir aber verlernt, was Lebensmittel sind. Also dann gucken, im Step 2 gucken wir immer die Makronährstoffe an. Also was für Nährstoffe bekommen wir aus der Ernährung? Protein ist das Wichtigste, ja, Nährstoff, Baustein des Lebens. Fleisch, Fisch, Eier zum Beispiel. Auch pflanzlich möglich, also ich habe jetzt nichts gegen Veganer oder Vegetarier. Und dann dritter Step ist immer noch, welche Energienährstoffe, sprich Kohlenhydrate, Fette, sind jetzt für den jeweiligen Patienten individuell gerade sinnvoll? Das kann man relativ schnell an ein paar Daten auch rausfinden. Das ist sozusagen Level 3. Und dann hat man schon mal einen Lifestyle-Design oder ein Ernährungsdesign, das eben long-term sustainable ist. Ja, das ist, ich will ja nicht eine Crash-Diät machen, sondern ich möchte ja einen Patienten unterrichten. Okay, das solltest du optimieren. Wir reparieren jetzt mal für 3 Monate deinen gesamten Magen-Darm-Trakt, der hier anfängt und hinten aufhört. Jetzt gehen wir 100% und danach kannst du wieder 80-20 machen. Und Step 2 ist Mikronährstoffe messen. Da sind immer die wichtigsten, ist Vitamin D3, Sonnenhormon eigentlich, Vitamin K2, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren. Auch wieder die Basics. Es geht erstmal um Basics. Und wenn man die Basics abgearbeitet hat, dann geht man erst ins Detail. Ich sehe aber ein Riesenproblem in Social Media, dass die Leute immer diese Snippets nutzen, kein Basic-Wissen haben und dann eins davon machen. Also immer pro Tribe sozusagen. Der eine ist ein Biohacker, die machen dann Keto und Fasten. Der andere ist ein Veganer, der lässt halt einfach das Tier weg. Da ist kein Rahmen drumherum. Und das Konzept, das ich unterrichte, auch für Ärzte und Zahnärzte, ist eben ein Mantel über alles. Ernährungsdesign-Konzept. Wie kannst du jede Art von Mindset optimiert gestalten? Ja, weil du kannst ja vielleicht ein Veganer sein. Aber du musst halt schon wissen, was du vielleicht für Defizite hast und wie du das ideal gestalten musst. Du kannst nicht einfach eine Bohne aus der Tüte futtern. Ja, das funktioniert halt einfach nicht. Gibt wieder Nährstoffdefizite. Insofern, das Thema Ernährung erscheint extremst komplex. Wenn man es aber mal verstanden hat, das ist super simpel. Das sind eigentlich nur 3 Steps, die du brauchst. Und dann musst du nur noch zusammenbauen für dein Gefühl, was dir halt schmeckt.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das sagst, dass diese Basics erstmal, also ist ja auch logisch, sagt der Name ja schon, aber trotzdem, die meisten Leute überspringen irgendwie die Basis und machen dann so, ja, jeden Morgen die Eistonne und so. Ja, cool, kann man machen, wenn man das möchte, aber es ist halt viel wichtiger, erstmal richtig zu schlafen, sich vernünftig zu ernähren. Wenn ich mir da vielleicht einen Punkt mal rausgreife, warum ist so das Thema Gluten etwas, wo du den Leuten sagst, dass sie darauf verzichten sollen?
Also jetzt aus zahnmedizinischer Sicht ist einfach, gibt's gut Studien, die eben zeigen, dass eben Zöliakie, das ist ja quasi, wenn du maximal eine Glutenintoleranz hast, dass dann natürlich Hypomineralisierung, sprich die Zähne sind nicht richtig hart geworden, ja, gerade bei Kindern, MIH nennt sich das auch, damit zusammenhängt. Auch Zahnkaries hängt damit zusammen, also mit einer Zöliakie. So, jetzt denke ich dann weiter und überlege mir, okay, Zöliakie, ab einem bestimmten Wert oder Biopsie hast du Zöliakie. Was ist mit Leuten, die auf Gluten intolerant sind, also Non-Gluten-Sensitivity, gibt's ja auch. Und da würde ich behaupten, dass das ist keine Daten, die ich hinterlegen kann, aber ich würde mal behaupten, von den Patienten, die ich sehe, sind es 80%. Und dieses Gluten ist im Endeffekt ein Protein und unser Körper, unser Immunsystem ist dafür da, Proteine, also Bakterien, Pilze, Viren, aggressiv abzuwehren. So, jetzt kann das ja sein, dass das Gluten irgendwie verändert ist und dein Körper verträgt es nicht und produziert quasi jeden Tag einen kleinen Angriff und dadurch eine Entzündung. Ja, und das spiegelt sich oft das mal im Magen-Darm-Trakt wieder, bekommt diesen sogenannten Leaky Gut, quasi Zellen, die nicht mehr miteinander verschaltet sind, das ist Eintrittspforte für Allergien, Entzündung, Autoimmunprozesse, aber auch natürlich ein Zeichen, wenn da Entzündung ist, dass die Absorption von Nährstoffen nicht mehr richtig funktioniert. Sprich, wir haben dann einen Mineralienmangel und Mineralienmangel siehst du als erstes an deinen Zähnen, weil Zähne sind ja Mineralien. Das ist ja quasi ein Stein, hart wie Granit oder eben weich wie Butter. Und wenn ich einen Patienten sehe, der Karies hat, vor allem Kinder, dann ist immer das Erste, was ich sage, teste den Vitamin D3-Wert und Glutenintoleranz quasi ausscheiden lassen. Problem bei dem Thema, ist nicht so einfach, weil 80% der Leute werden sagen, Gluten, null Problem, esse ich ohne Probleme, weil die merken sich im Magen-Darm-Trakt. In der Wissenschaft ist ja ganz klar, dass die meisten Probleme neurologisch ausgelöst werden. Sprich, die Leute, wenn sie mal sich wirklich beobachten würden, haben vielleicht, nachdem sie Gluten essen, fangen sie an so zu machen. Oder die Nase läuft oder machen irgendwelche Ticks oder sind extrem gut drauf und am nächsten Tag schlecht drauf. Sozusagen wie so eine Art manische Depression. Können sie nicht mehr gescheit konzentrieren. Das wird aber ja nicht mit dem Essen verschaltet, weil da sind ja Gliadine drin, Unterfraktionen, WGA, also Lektine. Ich will jetzt nicht zu viel Rabbit Hole machen, aber wenn man das medizinisch genau definieren wollte, auf allen Ebenen, auch auf die Morphine und dann Blutwerte machen, weißt du selber, dann kostet sich das nachher 5.000, 6.000 Euro oder so und das ist unnötig. Insofern ist bei uns immer im Prozess der Regeneration 3 Monate glutenfrei, 3 Monate stressorfrei. In der gleichen Phase die Rohstoffe integrieren, die das System einmal durchbauen, also wieder aufbauen, während wir natürlich den ganzen Mund heilen. Und danach kann man ja dann wieder gucken. Danach kann es ganz anders aussehen. Da ist dein Immunsystem entlastet, da ist dein Blutzucker wieder stabil, da hast du wahrscheinlich 10 Kilo Körperfett verloren und hast geile Zähne eingebaut, die Biomaterialien sind und kriegst so eine Ästhetik drauf. Also das ist so der Zugang. Ich will nicht Patienten haben, die beim Zahnarzt sitzen und dann ihre schönen neuen Zähne reinkriegen und dann da noch an der Ecke rumtüfteln, weil das passiert, wenn du ein ästhetischer Zahnarzt bist, war ich am Anfang. Sondern ich möchte eben genau das. Ich hatte chronische Schulterschmerzen, ich war schlecht drauf, mentale Probleme, ich hatte keine Energie, chronische Müdigkeit, Schilddrüsenprobleme, Hormonbalancen, egal welches Symptom, aber das ist weg oder 90% besser und da hat man auch noch geile Zähne eingebaut. Das ist der Zugang, verstehst? Dieses Gesamtkonzept und das ist dann neben diesem Handwerk, das ist ja eigentlich, das ist so eine Art Kunst und du erreichst halt was, es ist zielorientiert, aber wenn dir jemand sagt, hey, du hast mein Leben maßgeblich verändert, ich bin gesünder geworden, ich habe wieder die Energie, ich bin wieder wie früher. Das ist der Fulfilling-Teil. Das ist das, was dich antreibt. Das ist das, was dich auf den Bett schmeißt. Und ich will das so vielen Menschen wie möglich auf der Welt zukommen lassen. Und deswegen ist die Mission auch nicht auf Deutschland ausgebreitet. Deswegen sieht man mich selten mal auf Deutsch reden, weil eben 90% ist international, ja, nur 10% Deutsch. Und deswegen spreche ich auf Englisch, damit es möglichst viele erreicht.
Ich glaube, die deutsche Community darf jetzt auch mal was davon abbekommen in dem Kontext, also in den nächsten 2-3 Tagen. Aber ich glaube, das war gut, dass wir es nochmal so ein bisschen eingenordet haben, ja. Weil das heißt, glutenfreie Ernährung ist Teil eures 3-Monats-Konzepts.
Ja.
Weil ich glaube, dass ganz viele Leute werden das jetzt hören und werden sagen, ah, der Dom hat gesagt, man darf gar kein Gluten essen am Ende des Tages. Und klar, das kann man natürlich für sich selber dann entscheiden am Ende des Tages. Ich glaube, so die Wissenschaft, ich war nämlich vor 4 Jahren auch so und habe gesagt, so Gluten müsst ihr doch, wenn man bei Instagram ganz weit runter scrollt, ich habe immer so die 6 Tipps, einfach kein Gluten essen, keine Lektine. Und das sehe ich zum Beispiel mittlerweile ein bisschen differenzierter und anders, weil so, warte, du kannst gleich, weil auf der einen Seite wir haben zwar so diesen Mechanismus dahinter, ja. Ne, den du ja auch gerade so mit Giardorphin und solchen Geschichten kurz angedeutet hast. Das können wir übrigens auch nicht messen, auch nicht im Blut so richtig. Also zumindest nicht so, dass es stichhaltig irgendwas beweisen würde. Und dann ist so die Frage, okay, wir verstehen diesen Mechanismus, übertragen den auf den Alltag, sehen aber in den Daten mit vielen, vielen Menschen dann keine Besserung von irgendwelchen Dingen. Und das ist, glaube ich, so, und deswegen finde ich das ganz wichtig, wenn man das in so ein 3-Monats-Konzept einbaut. Ich würde auch sofort sagen, wenn jemand Eliminierungsdiät macht und sich auf irgendwas vorbereitet, dann würde ich alle Dinge, die potenziell ein Problem machen könnten, und da gehört Casein zum Beispiel, über Casidorphin und solche Geschichten wieder dazu. Am Ende des Tages, er macht einen ähnlichen oder kann einen ähnlichen Mechanismus machen. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man den Podcast nicht hört und sagt, so, boah, die haben darüber geredet und ich darf jetzt kein Gluten mehr essen. So.
Ah, es ist super, dass du das ansprichst, weil das ist das, was oft passiert, dass ihr alle da draußen so dogmatisch werdet. Es gibt Level. Ja? Level 1, wir reparieren und optimieren. Dann erwarte ich von meinen Patienten, das ist eine Herausforderung, hey, wir machen in 3 Monaten alles, was geht, damit wir halt alles rausholen können, was nur irgendwie geht. Und vielleicht haben wir gleich auch einen ganzen Magen-Darm-Trakt mit reparieren. Und dann reintegrieren wir. Und es kann sein, dass du tatsächlich immunologisch gesehen für immer ein Problem mit Gluten hast. Dann musst du halt weglassen. Aber die meisten Leute tatsächlich, wenn das ganze System wieder in Balance gerät, also es ist ja eigentlich durcheinander gekommen. Ja, unser Körper feuert dann gegen alles, ist chronisch krank geworden, kann nicht mehr balancieren, das Nervensystem, weißt du, wie es ist. Es hat Stress. Aber wenn wir das wieder in Harmonie bringen, darum geht's ja. Alles ist ein Balanceakt. Das ist das Gleiche mit, wenn die Leute militante Veganer werden. Ja, ich habe so viele Patienten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die waren ja, gerade in dem Bereich, ist Vegansein ganz, ganz hoch im Kurs. Ja, weil die denken, das ist das Gesündeste von der Welt. Aber die haben halt auch realisiert, dass sie ihre ganze Substanz verloren haben und dass die Haare verlieren und die Hormone nicht mehr stimmen. Und das Problem ist dadurch oftmals, und ich sage nicht, dass vegan schlecht ist oder so, das Problem ist einfach nur, das Vegansein war mal wichtig auf der Reise. Vielleicht hast du es gebraucht, um ein bisschen basisch zu sein, mehr zu entgiften, so wie es auch in der Bibel mal steht oder in den ganzen alten Schriften, 40 Tage mal fasten. Aber die haben es halt 4 Monate gemacht, 6 Monate, 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre und haben dann den Körper falsch wahrgenommen. Und obwohl sie gemerkt haben, dass der zerfällt, kann man auch mit anderen Ernährungsformen durchspielen. Das muss jetzt nicht nur vegan sein, kann auch Carnivore funktionieren. Obwohl der zerfallen ist, haben die sich trotzdem mental noch eingeredet, aber ich bin doch jetzt Veganer oder ich bin doch jetzt Fleischfresser und haben dann übersehen. Und ich bin deswegen auch haben übersehen, wo eigentlich die Reise hingeht. Und die Reise geht zu Balance und die Reise geht zu Achtsamkeit. Wir müssen einfach kapieren, wenn wir es wieder schaffen, mit lokalen Bauern zu arbeiten, die zu unterstützen, denen ein bisschen mehr Geld zu zahlen, damit eben diese Überwirtschaftung und alles auf schnell, schnell zu produzieren aufhören kann. Das geht nämlich. Ja, toller Film ist da The Sacred Cow. Dann funktionieren Tiere und Pflanzen immer in Harmonie, in einem Einklang. Die befruchten sich sozusagen gegenseitig. Und ich habe so viele Patienten gesehen, die gesagt haben, hey, wow, stimmt, ich habe hier aus der Vergangenheit gearbeitet. Das hat mir damals gut getan, aber du hast recht. Das hilft mir gar nicht mehr. Ich muss vielleicht mal umdenken. Und du weißt ja, die fangen dann an, sich veganes Fleisch zu designen. Da sagt dir doch das Gehirn schon, hey, vielleicht muss man Fleisch her. Insofern, mir ist einfach nur wichtig zu realisieren, Dogmatik ist wie Religion. Dann wird es extrem, dann funktioniert es eigentlich auch nicht mehr. Man muss es vielleicht mal kurzfristig machen, aber auf Dauer ist die Balance wichtig und die ist komplett individuell. Ja, das kann sein, dass wirklich Leute 80% Pflanzen essen sollten und wirklich wenig Fleisch. Gibt's. Ja, es gibt aber auch welche, die kommen nicht in die Puschen, wenn die ganze Zeit Kohlenhydrate essen. Die brauchen halt mehr Fett. Und das ist eben das Wichtige und das kannst du im Social Media und in den Internetmedien fast nicht abbilden. Und auch über ein Buch lesen wird es nicht funktionieren. Ja, deswegen gibt es Experten, die sich damit seit 20 Jahren beschäftigen und dann einen runden Schuh draus machen. Weil klar ist der Lachs überfarmt und den soll man nicht essen. Aber es gibt dann auch den aus Alaska. Weißt du, ich meine? Da gibt es diese extremen Leute, wo ich nur denke, oh Mann, hey, die schreiben dir auch Kommentare unter deine Nachrichten, unter deine Videos und sagen dir, du hast aber jetzt aus einer Plastikschüssel gefuttert. Ja, habe ich, aber ich habe nichts Warmes reingefüllt und Level 1 wäre vielleicht perfekt. Ich habe gerade einen Bauern, der mir mein Essen hier zubereitet hat, aber ich bin ja auch mal unterwegs. Wie kann ich denn Level 2 und 3 auch noch machen? Also diese Flexibilität und Balance wieder einzubauen, dass man nicht vorm Leben Angst hat, sondern Spaß am Leben hat, das ist auch ein Ziel davon. Ja, das soll Spaß machen.
Ja, ich glaube, wir sehen das total ähnlich tatsächlich. Und ich bin total bei dir, dass es ein riesengroßes Problem ist, so Dinge einfach, gerade was Instagram betrifft, dieser Kontext fehlt halt ganz, ganz, ganz oft. Und das ist so, du redest kurz über Lektine und danach haben alle das Gefühl, kein Mensch darf mehr Lektine essen. Aber der ganze Kontext, den wir jetzt hier eine Stunde geschaffen haben, der ist ja gar nicht da. Nee. Und trotzdem am Ende wird es wieder Leute geben, die sich dann einen kurzen Ausschnitt von dem Podcast bei Instagram angucken und sagen, oh mein Gott, was haben die gesagt? Und dann denkst du, ja, aber dann hör dir doch mal die 2 Stunden Podcast an. Dann bist du deutlich, viel mehr informiert. Und dann hast du diesen Kontext. Das ist der Grund, warum ich Podcasten auch am schönsten von allen Medien finde, weil du die Möglichkeit hast, eben nicht nur 90 Sekunden zu reden und zu versuchen, alles so schnell wie möglich unterzubringen. Ja. Und das finde ich an so Real-Geschichten zum Beispiel auch ziemlich kompliziert.
Ist schwierig, ja.
Also wenn wir jetzt so von diesem Optimieren mal ein bisschen mehr in den Mundraum selber hüpfen. Ja. Wie sieht so eine optimale Mundhygiene für dich aus?
Aus meiner Sicht, die optimale Mundhygiene aus meiner Sicht fängt natürlich tatsächlich mit eurem Lifestyle an. Aber jetzt gehen wir mal einfach nur auf den Pflegeprozess. Nummer 1, ihr wollt ja eure Zähne putzen. Jeder denkt an Zahnarzt und an Zähne putzen. Und das ist auch weiterhin vollkommen in Ordnung. Ihr sollt eure Zähne putzen 2x im Tag. Wir gucken natürlich, was nehmt ihr da in den Mund? Ja, konventionelle Zahnpasta ist aus meiner Sicht kein gutes Design. Das ist voller Stoffe, die wir nicht brauchen. Toxine, also Giftstoffe in größeren Konzentrationen natürlich. Aber wie kann man es optimieren? Auch wie kann man den Teil machen? Insofern, wir gucken immer, dass wir eine Zahnpasta haben, die ist auf jeden Fall fluoridfrei. Die ist ohne SLS, die ist im Endeffekt auf Kokosölbasis zum Beispiel, enthält Hydroxylapatit, vielleicht sogar noch ein paar Vitamine. Dinge, die eben eure Mundflora unterstützen, anstatt eine Atombombe reinzulassen jeden Tag. Weil ihr müsst immer bedenken, im Mund habt ihr ein Ökosystem. Ja, das ist 2. größte, aber hat die meiste Variation an Keimen. Ja, und die ändern sich auch innerhalb von 12 bis 24 Stunden, je nachdem, was ihr esst. Und ihr wollt dieses Mikrobiom ja eigentlich nicht kaputt machen, sondern ihr wollt es in Balance halten. Es kann also sein, man braucht mal vielleicht chemisch irgendwas oder ein Antibiotikum dafür, um irgendwie ein paar Keime abzutöten, 1-2 Wochen, aber doch nicht für immer. Ja, insofern, unsere Idee ist, wie können wir dieses Ökosystem balancieren? Insofern, die Zahnpasta soll so natürlich wie nur irgendwie möglich sein. Und dann Nummer 2 ist ja ist ja immer Mundspüllösung für den guten Geruch. Ja, da gibt es so ein paar, die blaue und ein paar andere, die halt einfach dafür designt waren, früher, das kann man auch nachgucken, den Boden zu reinigen im Krankenhaus. Und das schüttet ihr euch danach in euren Mund rein. Und das, was macht dieses Zeug? Das macht vielleicht kurzfristig einen tollen Atem, aber auf Dauer macht es den Atem schlechter, weil es tötet halt die ganze Zeit gute Bakterien ab. Außerdem ist das Zeug super sauer und sauer ist immer schlecht für euren Zahnschmelz, weil der Zahnschmelz, der ist konstant, also den ganzen Tag ist der Zahn dabei, sich zu remineralisieren oder zu entmineralisieren. Und umso saurer eure Speisen sind oder so zum Beispiel so eine Mundspüllösung, umso mehr geht der Zahn eigentlich kaputt und umso länger dauert es, den wieder aufzubauen. Insofern, die Dinger könnt ihr gerade ins Klo schütten oder eben damit den Boden reinigen. Und wir nutzen stattdessen eine ayurvedische Strategie, das ist einfach Öl ziehen. Wir nutzen Kokosöl, also natives Kokosöl, das habt ihr wahrscheinlich alle daheim zum Braten, zum Anbraten und hoffentlich daheim, weil es auch so relativ gesund ist, weil Kokosöl, wenn es ein gutes Bio ist, ist antiviral, ist antibakteriell, das enthält die Laurensäure, die eben dafür designt ist. Außerdem unterstützt eben euer orales Mikrobiom, also die Bakterien, es unterstützt euer Zahnfleisch und es bildet auch einen schönen Film auf den Zähnen. Im Endeffekt nehmt ihr das Kokosöl in den Mund, einen Teelöffel davon, 5 Minuten Minimum hin und her swischen und dann ausspucken, am besten in den Mülleimer, nicht in den Abwasserhahn, weil es eben auch dann wieder hart wird und eben verstopfen kann. Das ist eigentlich super simpel. Man muss es nur wieder machen. Also 5 Minuten mindestens, 15 Minuten ist auch in Ordnung. Wie gesagt, es hilft auch natürlich wahnsinnig gut im Winter, wenn ihr irgendwie die ganze Zeit einen kratzigen Hals habt, weil es eben euer Immunsystem balanciert und auch ein paar schlechte Keime eben abtötet. Antiviral. Also ist ja immer geil, oder? Und das sind so die Hauptstrategien. Und drittens, was wir auch noch immer machen, da geht es auch mehr um den, eigentlich auch wieder ums Mikrobiom, auch um den Atem, ist eben Zungenschaber. Das kennt ihr vielleicht auch aus der konventionellen Zahnmedizin. Wir benutzen nur einen, der aus Kupfer ist. Warum? Weil Kupfer wird in der Ayurveda eben genutzt, weil es eben antibakterielles Metall ist. Aber das ist auch wieder nur Detail. Ja? Zungenschaber ist einfach wichtig, dass ihr den nutzt. Im Endeffekt reinigt ihr den Zungengrund, also da, wo die Zunge aus eurem Rachen rauskommt, weil sich da über Nacht Speisereste ansammeln, Bakterien ansammeln. Das sind die Furchen in der Zunge am tiefsten. Und um die sauber zu kriegen, reinigt ihr das mal. Die ersten paar Tage habt ihr da wie so einen Pelz, der von der Zunge runtergeht und irgendwann ist die Zunge wieder blassrosa. Euer Zahnfleisch sollte auch blassrosa sein. Insofern, wenn ihr mir erzählt, ihr habt blutiges Zahnfleisch und ihr müsst viel Zahnseide verwenden und viel putzen, ja, als Notfallstrategie, aber ein gesunder Körper hat kein blutiges Zahnfleisch. Ich habe nie blutiges Zahnfleisch. Nicht mal, ob ich putze oder nicht. Ja, das ist einfach stabil. Meine Haut blutet ja auch nicht die ganze Zeit.
Wie ist so dein Takeaway, gerade wenn wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, so dieses Thema Fluorid? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich hatte vor... Ich habe es gerade eben in der Story erzählt, ich glaube so vor einem knappen Jahr, anderthalb Jahren, habe ich mit der Dr. Anne Kahl, die ja auch sehr viel biologische Zahnmedizin in Köln macht,
ja.
Super, super Folge auch gewesen und sowieso, also ich mag Anne total gerne und wir haben auch so über dieses Thema Fluorid gesprochen und ich sehe das jetzt schon wieder in den Kommentaren, dass die Leute sagen, oh mein Gott, können die den Fluorid nicht empfehlen, denn das ist ja in der Leitlinie mit drin. Ja. Und dieses Mal habe ich tatsächlich ein bisschen gelesen über Fluorid, weil das halt nicht mein Hauptthema ist. Und tatsächlich auch das ganze Team mal drauf angesetzt, dass wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, was so Fluorid angeht. Und tatsächlich war das sehr ernüchternd, muss ich ehrlicherweise gestehen. Denn so richtig viel gefunden haben wir eigentlich nicht, was gegen Fluorid spricht. Die Frage ist halt immer so, warum ist das? Es gibt aber auch super wenig Daten, die halt irgendwie zeigen, dass es zu keinen Ergebnissen kam, wenn sich diese negativen Facetten angeschaut wurden. Das heißt, wir haben viele Daten für Fluorid, aber gar keine, die irgendwie sagen, Fluorid soll man nicht benutzen. Aber, und das ist etwas, was ich total spannend finde, dass wenn sich dieses Thema Fluorid in den Studien angeschaut wird, dann wird eigentlich immer, und das kann ich hier mal aus dem Cochrane Review 2019, können wir mal einblenden, ist es so, dass die meisten Studien diesen negativen Effekt von Zahnpasta und von Fluorid gar nicht messen. Das heißt, es geht dann nur um den positiven Effekt am Ende des Tages. Und wir haben de facto ganz wenig Daten über diese negativen Faktoren. Und deswegen, wir sind so an dieses Thema rangegangen, haben uns überlegt, so, woher kommt dieses Thema eigentlich? Also, es gibt entweder nur diese eine Front, die sagt, Fluorid ist das Wichtigste. Und es gibt ja schon mittlerweile Fluorid im Trinkwasser teilweise und nicht nur in der Zahnpasta. Und es gibt diese ganz entgegengesetzte Front, die sagt, oh mein Gott, Fluorid, das schlimmste Neurotoxin, was wir eigentlich haben. Yeah. So, die Frage ist, woher kommt das?
Also ich denke mal, die meisten Studien, die du finden kannst, sind natürlich irgendwo bezahlt, sind natürlich auch industrieabhängig. Ich meine, Fluoride hat man halt irgendwann mal in den 1940er Jahren oder so rausgefunden, dass die irgendwie den Zahnschmelz härter machen und verstärken. Und das ist ja auch so. Ja, ist ja auch eine Art Kariesprophylaxe, ist ja nicht falsch. Nur, wie du es ja gerade schon gesagt hast, die Studie geht immer drauf, funktioniert dieser Teil? Ja, aber zu welcher Kosten, also welchem Preis? Ja, was zahlt man da dafür gesamtgesundheitlich und gibt's bessere Wege? Das ist ja immer die Frage, die ich mir stelle. Wie kann man es optimieren oder noch verbessern? Und wenn man eben aus der anderen Sicht mal liest und sich mit den paar wenigen Studien beschäftigt oder vielleicht auch mal gar nicht in der Zahnmedizin guckt, weil in der Zahnmedizin wirst du keine Studie gegen Fluorid finden. Natürlich nicht. Ist ja ein Riesenteil der Industrie in der Zahnmedizin. Jede Firma hat eine fluoridhaltige Zahnpasta. Das ist unsere Lehrmeinung in der Uni. Also ich lerne ja, dass Fluorid wichtig ist. Insofern, alles ist darauf ausgelegt. Du musst aber auf andere Richtungen gucken. Du musst vielleicht mal in der Biochemie suchen, in der Mikrobiologie und schauen oder in der Neurologie. Gibt es Daten, die eventuell zeigen, dass Fluoride, vor allem auch für Kinder, vielleicht zu neurologischen Problemen führen kann? Ja, das ist ja immer, Wissenschaft ist ja im Wandel. Ja, und was wir an Daten und Research haben, ist ja nur, worauf wir uns jetzt gerade geeinigt haben. Aber es geht ja immer weiter. Und da gibt es eben doch Untersuchungen, dass es auch neurotoxisch sein kann, gerade für unter 8-Jährige. Ich habe auch mal eine gelesen, vielleicht kann man die rausfinden, dass der IQ tatsächlich runtergeht. Da ist, glaube ich, das ist, glaube ich, beides, also Trinkwasser, Fluoridierung und Zahnpasta. Weil die Frage ist halt auch, klar, wir geben eine Dosis vor, wie viel ist okay pro Tag? Also was ist, die Dosis macht das Gift, das ist ganz simpel. Ja, ich denke nicht, dass ihr an ein bisschen Fluorid sterben werdet. Das ist ja auch völliger Quatsch. Aber jetzt überlegt euch mal, eure Kids, können die wirklich die Dosis, die die einnehmen müssen, einhalten? Oder schmeckt die Zahnpasta sogar super lecker und man mampft die mal? Also ich habe als Kind sehr gern mal die Blendi gefuttert, weil die halt nach Kaugummi geschmeckt hat. Ja, und da habe ich sicherlich eine halbe Packung auf einmal gefuttert. Ist es dann noch gesund? Was passiert, wenn Fluorid in deinen Magen geht? Was passiert, wenn Fluorid reagiert mit Enzymen? Was passiert, wenn Fluorid mit allen Dingen, mit Calcium agiert? Da gibt es ja tolle Daten, die eben zeigt, was passiert mit Calciumfluorid. Wie agiert das wieder? Ist das vielleicht neurotoxisch? Also es ist fast ungreifbar, das jetzt in der zahnmedizinischen Studie darzulegen. Und so denke ich drüber nach, will ich das für mich haben oder für meine Kinder? Nö. Gibt's was Besseres? Ja, dann mache ich doch das Bessere. Und was spannend ist, wenn man sich mit Zahnpasten beschäftigt, und das ist tatsächlich die meistgefragte Frage, die ich jemals bekommen habe, Dr. Domme, welche Zahnpasta empfiehlst du jetzt? Keine. Ja, weil ich kann es gar nicht sagen, was da überall drin ist, sondern ich kann euch nur sagen, vermeidet einfach den Mist. Und ihr könnt entweder Team Fluorid sein oder Team Nicht-Fluorid. Das wäre jetzt ich. Das ist jetzt halt erstmal eure religiöse Entscheidung. Ja, der eine ist halt katholisch, der andere evangelisch. Und dann guckt ihr aber einfach, kann ich die Toxine vermeiden? Wie kann ich das, was ich in den Mund nehme, so gesund wie möglich gestalten? Weil ich denke, das, was ich in den Mund nehme, will ich, schluck ich zumindest. Und das ist eine Art Schutzmechanismus, den wir haben. Insofern umso cleaner, umso besser. Und es gibt eben auch in der medizinischen Studienlage einen Wirkstoff, der genauso gut funktioniert, den aber die meisten Zahnärzte gar nicht kennen, weil das lernst nicht in der Uni. Und das ist ja eben Hydroxylapatit. Und Hydroxylapatit macht euren Zahnschmelz auch ab, weil Hydroxylapatit ist nämlich, woraus der Zahn aufgebaut ist. Und natürlich andere Mineralien, die ihr bei eurer Ernährung einnehmt. Insofern gucke ich doch dann, okay, Moment, Fluorid funktioniert, macht meinen Zahn hart, kommt aber mit ein paar Nebenwirkungen, wie ich esse zu viel davon oder ich kriege Dentalfluorosen. Sprich, dann haben eure Kinder nachher diese weißen Flecken. Was glaubst du, wie viele Zahnarztpatienten ich gesehen habe, die gesagt haben, ich habe diese weißen Flecken, was kann ich da machen? Da kannst du eigentlich nichts machen, außer den Zahn leicht zu beschleifen, was zu verblenden. Also ist ein Schaden entstanden. Oder ich nehme Hydroxylapatit, der eben das Gleiche macht, ohne Nebenwirkung. Warum nicht? Ja, das ist ja nur schon wieder, wie können wir es verbessern? Ja, und das ist ja nicht falsch. Ja, wir nehmen trotzdem noch eine Zahnbürste. Wir nehmen trotzdem noch eine Zahnpasta. Aber die Zahnpasta muss halt sauber sein. Und jetzt stell dir doch vor, die Zahnpasta ist so geil, dass du sie noch essen kannst und dass sie vielleicht gleichzeitig noch ein Supplement ist. Dann wird doch ein Schuh draus. Ja, die putzt gut, die schmeckt gut, die enthält keine schlechten Inhaltsstoffe, nur gute und ist noch ein Supplement und beinhaltet vielleicht noch ein paar Bakterien. Das wäre meine Vorstellung von einer guten Zahnpasta.
Das wäre doch dann was du mal bauen solltest, oder?
Ich bin schon dran.
Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Ich bin schon echt lang dran, aber das ist saumäßig schwierig. Und ich habe aber ein Sample daheim. Also ich kann es dir mal probieren, zum Probieren geben. Ich denke, die wird mal final rauskommen.
Ja, ich habe tatsächlich die ganze Zeit überlegt, frage ich dich jetzt, was du selber benutzt oder nicht? Weil
also ich bin da ultimativ pragmatisch. Und tatsächlich, wie ich es bis jetzt empfehle, es gibt keine beste Zahnpasta. Und ihr könnt euch vorstellen, ich kriege alle zugeschickt. Ich soll alle ausprobieren. Auch die ganzen natürlichen. Und da gibt es tolle Sachen, die auch voll in Ordnung sind und die an die Dinge rankommen. Es gibt heutzutage, wie nennt man das? Das sind keine Pasten mehr, sondern so Art Presslinge. Das mögen manche Leute. Es gibt auch Pulver. Bin ich persönlich kein Fan davon, weil wenn ich ein Pulver habe, drücke ich mir jeden Tag meine Zahnpasta mit Bakterien wieder in das Pulver. Klar, wenn das dein eigenes ist, ist es in Ordnung. Aber ich persönlich bin immer noch ein Fan von der Pasta. Das ist vielleicht einfach in meiner Kindheit einprogrammiert ein emotionales Verhalten. Aber Zahnpasta gefällt mir gut. Ja, mag ich gern, schmeckt gut. Insofern guckt einfach, was ihr finden könnt. Ich habe letztes Mal sogar ein Video rausgehauen aus einem normalen Supermarkt. Es war echt schwierig, einen zu finden. Aber es gibt fluoridfrei. Ich will es keine Marken nennen oder so. Ja. Aber ihr findet es dann schon, wenn ihr die Info habt. Und ihr könnt auch immer bei mir relativ viele Daten runterladen und sehen, was empfehle ich, was nicht drin sein sollte. Insofern, ich bin ultimativ pragmatisch, nehme einfach das, wo ich denke, okay, das ist das Beste akut, für was zur Verfügung steht. Würde ich mal eine Zahnpasta nehmen, die Fluorid enthält? Ja, klar. Ich meine, wenn ich keine Zahnpasta habe, dann nehme ich halt die, die da ist. Mhm. Da sterbe ich auch nicht davon. Also ich bin nicht dieser Dogmatiker, der ich vielleicht manchmal erscheine zu sein. Wir alle in unserer Lehre waren wahrscheinlich mal Dogmatiker in bestimmten Bereichen, um rauszutüffeln im Experiment. Wenn ich 100% gebe, was passiert dann? Dann wirst du ein kurzfristiger Dogmatiker. Aber dann musst du realisieren, wenn du viel Daten gesammelt hast und viel Erfahrung hast, nee, es geht um Balance. Nicht um 150% Korrektheit, weil diese Korrektheit kann zu einem Stresslevel führen, das deinen ganzen Spaß kaputt machen, dann bringt dir das nichts. So wie wenn du einen Trainer hast im Fitnessstudio, der einfach ein Arsch ist und es macht halt keinen Bock. Ja, dann ist der, auch wenn er der Beste der Welt wäre, das Ergebnis nicht so geil. Insofern, es geht immer um diese Balance, die ihr finden müsst. Und dann ist es auch mal in Ordnung, wenn ihr Kulturheidelbeeren esst. Und das ist eben, was ich manchmal versuche zu zeigen, gleich mit der Zahnpasta. Aber kurz noch, Shoutout zu Anne, gute Freundin von mir, super biologische Zahnärztin insofern. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr da ein bisschen angestunken wurde.
Ja.
Das ist ja noch von normal.
Ist, einfach ist, so ein, ja, ist ja auch okay, gehört ja dazu.
Aber das ist eben dieses, der hat was gegen Fluoride gesagt. Und dann sehe ich schon den Patient oder den Mensch, der dahinter steht. Es ist meistens jemand, der nicht open-minded ist. Es ist immer, wie heißt das Mindset auf Deutsch?
Fixed.
Ist es halt auf Deutsch nicht. Aber fixiertes Mindset versus Wachstums, also Growth Mindset. Ich bin immer Growth Mindset. Ich lerne jeden Tag was dazu. Ich denke, du auch. Und das ist ja das, was Spaß macht. Ja, ich sage nie, was wir jetzt gerade machen, ist das Beste der Welt. Aber es ist vielleicht das aktuell Beste. Ist es perfekt? Nö. Aber wir können es ja weiterentwickeln. Und dann immer besser werden, immer besser werden. Das ist ja das, was Spaß macht. Ja, wenn ich mich an dem festhalte, was vor 20 Jahren war. Ja, also.
Ja, ja, kommt absolut. Da nichts dabei raus. Das würde ich mir an deiner Stelle übrigens marketingtechnisch, ich würde mir den Slogan, sei nicht dogmatisch.
Dogmatisch.
Also nicht dogmatisch, ne, sondern ich würde das mit meinem Namen verbinden. Aber was du eben gesagt hast, du wirst keine zahnmedizinische Studie finden, die gegen das Thema Fluorid ist.
Natürlich nicht.
Doch, ich habe eine tatsächlich. Nee. Ja, die ist aus 2023. Also die ist sehr, sehr, sehr neu, aus Juni 2023. Improving Oral Health. Und dann das Thema fluoridfreie Zahnpasta. Und da geht's dann theoretisch um eine Firma, die das natürlich auch bezahlt hat am Ende des Tages. Aber trotzdem ist es ein Update zu klinischer Evidenz zu diesem ganzen Thema. Und was ich auch gefunden habe, tatsächlich, auch das kann ich mal einblenden, ist, und als ich in dieses Thema mit dem Team eingestiegen bin, mehr hiervor, habe ich nämlich, wie eben gesagt, nicht viel Gegenfluorid gefunden, aber auch direkt diese, und das habe ich ja im Vorgespräch zu dir direkt gesagt, sagt dir Hydroxylapatit ja, was und du direkt, ja klar, mega, und jetzt hast du ja auch schon drüber gesprochen. Und das habe ich eben super viel gefunden, sogar tabellarische Gegenüberstellungen von Vor- und Nachteilen können wir mal einblenden hier, was fluoridhaltige Zahnpasta und Hydroxylapatit Zahnpasta quasi angeht. Und dass da am Endeffekt, zwar wenn man sich jetzt die Evidenzen anschaut und Co., Unterschiede sind, aber die Effekte am Ende sehr, sehr, sehr ähnlich sind, yeah, was dabei rauskommt. Und auch in Springer-Artikeln und Co. Also dazu habe ich schon super viel gefunden. Und da muss man hier aus einem super neuen, oder was heißt neuen, auch 2020, Hydroxylapatit als biomimetischer Wirkstoff für deine Remineralisation, mein Gott, von Zahnschmelz und Dentin. Und das Fazit ist zum Beispiel hier auch super. Und da sind die ganzen Studien, wir blenden das alles ein und verlinken das wie immer, ist eben auch betont, dass Studien zeigen, dass Hydroxylapatit die Remineralisierung der Zähne begünstigt, und das auf publizierten Daten, ja? Ja. Und das ist zum Beispiel eben was, was ganz oft, glaube ich, ja auch außen vor gelassen wird, dass es eben eine Alternative gibt.
Also ich würde sagen, das lernst du in der Uni nicht. Das weiß kein Mensch. Da musst du dich wirklich aktiv damit beschäftigen und dann kriegst du diese Info. Klar, in der Blase, in der ich lebe, ist es eine normale Info, aber ich glaube, für den durchschnittlichen Mensch ist es komplett nicht gehört bisher. Und das ist eben das, was so schade ist. Es gibt ja immer was Tolles. Es ist das Gleiche wie mit den Implantaten oder so. Ich meine, der Goldstandard ist ein Titanimplantat, aber wir bauen halt ein Keramikimplantat ein seit 10 Jahren. Funktioniert ja auch. Mhm. Also wäre noch viel besser. Aber dauert halt immer, bis dann die ganzen Daten da sind.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es braucht halt, bis die Daten da sind. Und was ich schön finde an den Daten tatsächlich, an diesem Überblick, den wir jetzt im Team auch gewonnen haben, Es geht sowohl um in situ, in vitro, aber auch in vivo Studien. Also ja. Wir reden jetzt nicht nur von Tierdaten oder sowas, von denen ich hier gezeigt oder von denen ich gesprochen habe, sondern wir haben schon über dieses HAP, Hydroxylapatit, haben wir schon sehr viele Daten tatsächlich. Ja? Und vor allen Dingen auch viele moderne. Du hast gerade eben, wenn wir so ein bisschen von diesem Thema so ein bisschen in die Mundhygiene zu ein, zwei anderen Punkten springen, die du eben gesagt hast. Ich glaube, wir brauchen nicht weiter auf Mundwasser und Co. eingehen, weil das ist, sollte mittlerweile, glaube ich, den meisten Leuten klar sein, dass das nicht so ein Optimum ist tatsächlich. worüber du gar nicht gesprochen hast, ist so dieses Thema Zahnseide. Wie stehst du dazu?
Also generell, Zahnseide ist auch wieder Standard, ist auch wieder so eine Art Pflaster, weil du im Endeffekt, du musst immer den durchschnittlichen Patient sehen. Der durchschnittliche Patient weiß jetzt nichts von den Dingen in dieser Blase, von der ich komme. Ja, dass die Ernährung super sein soll. Also der durchschnittliche Patient isst einfach mal alles und hat halt Karies und hat halt Zahnfleischbluten. Dann ist es wieder das perfekte Pflaster. So wie eben eine chemiehaltige Mundspüllösung und so weiter. Das heißt, dann denkst du, okay, um interdentale Karies zu vermeiden, nutze ich halt Zahnseide, dann hängt da weniger von den von der weichen Kost, die eben gerne mal von Bakterien verstoffwechselt wird und dann eben sauer wird und dann kann Karies entstehen. Ja, korrekt, passt. Zahnseide ist auch sehr, sehr sinnvoll, wenn du zahnmedizinische Reparatur hattest. Sprich, du hast Kronen mit Rändern, du hast vielleicht ein paar Füllungen, die überstehen oder eben auch Implantate. Also du hast irgendwie schon mal was repariert bekommen. Macht auch Sinn, weil da vielleicht auch mehr Essen dazwischen hängt. So, meine Welt ist natürlich auch, ich habe gar keine Füllungen und ich habe keine Kronen und ich habe perfekte Zähne sozusagen ohne Löcher. Das Zahnfleisch ist auch sauber. Das heißt, wenn das Zahnfleisch da dazwischen steht und die Zähne aneinander sind und die Zähne gar keine Karies kriegen, weil die hart wie Stein sind, weil du von innen und außen über Nährstoffe remineralisierst, dann brauchst du die Zahnseide nicht täglich, sondern ist fast besser, die nur zu nutzen, wenn da was dazwischen steckt. Weil du hast gar nicht diesen Belag dazwischen drin und du hast sozusagen systemisch vorgesorgt, um die Zähne hart wie Stein zu halten. Weil, ganz ehrlich, unsere Vorfahren hatten ja auch keine Zahnseide und die hatten einfach keine Karies, also unsere weiteren Vorfahren, vor über 10.000 Jahren, Jäger und Sammler. Und es hat auch funktioniert. Und das ist eben das Ziel, weil das Zahnfleisch ist halt gleichzeitig auch Haut. Ja, das ist wie Außenhaut, das ist ein Schutz, eine Schutzbarriere, weil unten drunter ist schon der Knochen und Knochen ist schon Innensystem. Das heißt, wir wollen natürlich das Zahnfleisch so dicht wie möglich haben. Und wenn das die ganze Zeit blutet und weglabbelt, dann hast du die ganze Zeit Bakterien, die da reinspringen. Insofern macht schon Sinn, wenn das blutet, dass du da ein bisschen mehr reinigst und putzt. Aber wenn das eben auf Dauer dein Lifestyle dazu führt, dass es nicht mehr so ist, und die Reparatur so gestaltet ist, dass eben das Zahnfleisch wieder fest dazwischen ist. Dann brauchst du halt einfach nicht. Insofern, auch das kannst du aus dem Kontext raus einfach nicht richtig erklären, weil es ist spezifischer und braucht ein bisschen 5 Minuten, um das den Leuten klarzumachen. Also Ziel ist immer, ihr braucht keine zahnmedizinische Reparatur, euer Mikrobiom im Mund stimmt, euer Zahnfleisch blutet nicht, ihr esst die richtigen Dinge und ihr müsst eigentlich nicht putzen, weil das Essen eigentlich schon alles putzt. Und dann müssen wir die Zahnseide auch vielleicht gar nicht so arg betrachten. Gilt es jetzt für die meisten Leute da draußen? Noch nicht. Hoffentlich in der Zukunft.
Das klingt jetzt ja ehrlicherweise gar nicht so kompliziert am Ende des Tages irgendwie. Trotz alledem ist es ja jetzt so, und da können wir vielleicht jetzt so ein bisschen mal in meinen Case auch einsteigen. Das heißt, du kannst gerne alle Sachen offen kommunizieren. Ich kenn's ja, ärztliche Schweigepflicht und so. Ja, ja. Von daher sehr gerne einfach hast jetzt mein Go, dass du alles offen kommunizieren kannst. Kannst dir ruhig auch noch was Wasser einschenken. Jawohl. Bei mir war das jetzt ja so, also ich habe super wenig in der Kindheit, glaube ich, Kontrollen beim Thema Zahngesundheit gehabt. Ich bin ganz, ganz selten beim Zahnarzt gewesen. Ich habe ja, habe ich dir schon erzählt, auch so ein bisschen Schiss vorm Zahnarzt und so, ja. Nee. Oder was heißt Schiss? Schiss eigentlich nicht, weil es ist eigentlich ganz absurd, weil ich so in den letzten, seitdem ich das letzte Mal bei dir war, ich habe mich letztes Mal schon total gut bei Nora aufgehoben gefühlt, als ihr euch den Status Quo angeschaut habt. Und danach bin ich immer so, habe ich mir überlegt, ich habe eigentlich immer total Schiss vom Zahnarzt auch in den letzten 20 Jahren gehabt, aber es ist halt nie was Schlimmes passiert eigentlich. Also ich habe 2 Wurzelbehandlungen bekommen, deswegen bin ich ja auch bei dir, reden wir jetzt gleich drüber. Aber die Prozedur der Wurzelbehandlung war ja nicht schlimm, aufgrund dessen, dass ich ja betäubt war und eigentlich ja nicht viel mitbekommen habe, außer dass ich da alles Mögliche gehört habe und alle möglichen Sachen mitbekommen habe. Aber es ist ja kein richtiges Trauma, was jetzt irgendwie da in mir steckt aufgrund dessen. Aber ich habe trotzdem irgendwie Zähne gehören so zum Knochen und irgendwie ist das so alles im Mund, man sieht das nicht und so. Also ich fühle mich da einfach nicht wirklich wohl bei. Und obwohl ich in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich durch dieses ganze Funktionellmedizinische und Co. auch sehr auf meine Mundhygiene geachtet habe. Jetzt waren die Wurzelbehandlungen irgendwie alle schon deutlich länger her, wobei die eine ist dann irgendwann nach der zweiten einfach entstanden, obwohl ich sehr viel auf meine Mundhygiene geachtet habe, ist es ja trotzdem so, dass man dann plötzlich da sitzt und dann weiß man selber nicht weiter und hat dann eine Wurzelbehandlung am Ende des Tages. Und jetzt sitzen wir ja hier. Warum bist du so gegen dieses Thema?
Da müssen wir wieder das Gesamte aufrollen, dass es bei uns eben darum geht, wie können wir die Gesundheit optimal gestalten. Also eine Wurzelbehandlung lässt im Endeffekt, du nimmst im Endeffekt das Blutgewebe raus, das Lymphgewebe raus, Nervenversorgung und lässt den Zahn sozusagen als tote Schale, das ist ja eigentlich ein Organ, das lebendig ist, da drin stecken, um drauf zu beißen. Funktioniert es? Klar funktioniert es. Einwandfrei. Ist auch ein feines Handwerk für den Zahnarzt, eine Wurzelbehandlung zu machen, weil du da wirklich detailliert arbeiten musst. Und es ist tatsächlich auch im Normalfall die akute Schmerzbehandlung. Dafür ist eine Wurzelbehandlung immer noch da, machen wir auch. Geht nicht anders. Ja, wir müssen das anbieten. Und natürlich machen wir das, weil ich meine, wenn du als Patient mit Höllenschmerzen kommst, müssen wir dir ja helfen, oder? Das ist aber ja nicht unser Fehler als Zahnarzt, dass du jetzt deinen Zahn kaputt gehen lassen hast und jetzt eine Wurzelbehandlung brauchst. Insofern, es wird immer Leute geben, die Wurzelbehandlung machen werden. Und insofern, alle da draußen, alle Zahnärzte, keine Sorge, ich nehme euch euren Beruf nicht weg. Wurzelbehandlungen sind immer noch voll in Ordnung. Für Beißen. So, jetzt lässt du aber, und da gibt es tolle Daten dazu und viele Studien aus der Wurzelbehandlung, also aus der Endodontologie, die eben zeigen, Moment, wir nehmen dieses Lymphsystem und Nervensystem und Blutgefäß aus dem Zahn raus. Was passiert dann? Wir haben kein Immunsystem mehr da drin. Das heißt, der Zahn bekommt, es wird eine Schale zum Beißen. Jetzt hast du aber, wenn du das Ding unter dem Elektronenmikroskop anguckst, hast du eben pro Millimeter Quadrat ungefähr 30.000 bis 75.000 kleine Dentinkanälchen. Und da passen eben die ganzen anaeroben Keime, die eh in deinem Mund hausen, mega gut rein. Und da ist die Studienlage auch klar, dass wir da Fäkalkeime finden auf Dauer, wie auch immer die da reingekommen sind, ob während der Wurzelbehandlung oder schon davor. Ja, alle möglichen Keime, die haben bis zu 75 verschiedene Keime drin gefunden, teilweise Keime, die gar nicht kennen. Also man weiß nicht unbedingt, wo die immer alle herkommen, aber die hausen halt da drin. Warum? Weil es halt eine geile Höhle ist. Und das Immunsystem kommt da nicht mehr rein. Unser Immunsystem ist dann in dem Parodontalspalt, also die Fasern, die da sind. Und das lokale Immunsystem drumherum wird, wenn du ein Immunsystem noch hast, immer eine chronische Entzündung, chronische Infektion, aufgrund der chronischen Infektion eine kleine Entzündung auslösen. Das siehst du auch, wenn du dreidimensionalen Röntgenbild machst für so einen wurzelbehandelten Zahn eigentlich immer. Dass die meistens so ein bisschen verdickten Spalt haben, das ist vielleicht zu langweilig, aber du siehst lokale Entzündungszeichen und wir wissen natürlich auch aus der Datenlage, dass diese lokale Entzündung immer mit Zytokinen einhergeht für die Innate Immune Response, also TNF-Alpha, Interleukin 1 Beta, NF-Kappa-B. Und wenn man das sich mal anguckt, wie die systemisch wirken auf Dauer, dann willst du das nicht in deinem Körper haben, weil die natürlich zu lokalem Knochenabbau führen, aber die eben auch auf Dauer zu Cortisol, also Stressanstieg führen, Muskelkatabolismus führen. Also du findest zu allem was, da gibt es auch ein tolles Schaubild, kann ich dir gerne schicken, wie TNF-Alpha und Immunzytokine systemisch wirken. Weil du hast das Ding ja jetzt nicht einen Tag drin. Du hast das ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Und vielleicht initial gesehen, bei der Wurzelbehandlung, ist das Ding relativ steril. Weil gute Zahnärzte werden da vielleicht noch Ozon reinmachen und irgendwas, um das Ding so clean wie möglich zu haben. Aber aufgrund der Anatomie und der Lage im Mund und den Bakterien, die ich gerade angesprochen habe, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Ding besiedelt wird. Die Bakterien da drin leben. Die Bakterien essen das, was du auch isst. Die haben ihre Abbauprodukte. Und das sind sozusagen hochgiftige Schwefelverbindungen, Thioether nennen die sich, Mercaptane, auf die kannst du einerseits allergisch werden, kannst du auch testen im Blut, aber die per se muss auch wieder entgiften. Das sind halt einfach Schwefelverbindungen. Natürlich sprechen wir wieder über Mikrogramm, Millionstel Grammbereiche und die kannst du natürlich ewig lang kompensieren. Aber in der Natur, wenn du einen faulen Zahn hast, was passiert denn dann? Kriegst du eine akute Entzündung, es tut weh wie die Sau. Und dann eitert dir das Ding raus und der Zahn ist weg. Jetzt kommen wir aber, machen in dem Moment die Wurzelbehandlung und sind so gut, dass wir in der Lage sind, dieses tote Gerät, tote Organ in deinem Körper zu halten. Und deswegen sage ich immer, es war noch nie eine gute Idee, ein abgestorbenes Organ im Körper zu halten. Erinnere dich an die Uni, Diabetikerfuß, gangrenöse Finger, das ist, was du da in deinem Körper drinstecken hast. Willst du das auf Dauer? Macht es Sinn? Würde das ein anderer Arzt machen? Niemals. Und die Dinger stecken in deinem Nervensystem. Und deswegen sage ich, eine Wurzelbehandlung akut, voll in Ordnung, brauchen wir. Und für die meisten Leute da draußen, die zuhören, die auch alle in Ordnung sind und gut funktionieren, braucht ihr auch gar keinen Stress machen. Ja, das ist einfach nur mehr Info für euch und es kann sein, dass das auf Dauer ein Problem wird. Und dann haben wir eine Lösung. Aber, Unser Spektrum an Patienten ist super chronisch krank oder Hochleistungsathlet. Das heißt, das Grenzspektrum. Da will ich eine 10 von 10er Therapie haben, weil die einen müssen das haben, die brauchen den toten Zahn weg, die haben da eine riesen Zyste dran oder haben schon ALS, MS, was auch immer und die wollen jeden Stress weghaben oder Krebs, ist ja völlig wurscht. Dann musst du gucken, wo stört's. Und auf der anderen Seite wir, die eben immer mehr ins Zukunft wollen oder eben Leute, die jetzt einen Triathlon machen oder einen Stress durch Sport auslösen, du willst doch dann nicht einen akuten, du willst doch dann nicht einen chronischen Herd in deinem System haben, den du dann vielleicht in dem Moment, wo du gerade Triathlon machst oder einen Stress hast, nicht kompensieren kannst und dann gibt's eine Bakteriämie und kriegst einen Herzinfarkt deswegen. So müsst ihr das sehen. Das ist auch wieder sehr spezifisch und für 80% der Leute da draußen wahrscheinlich überhaupt keinen Stress. Ja, aber die können sie noch kompensieren. Aber wenn du jemand bist, der alles gibt, um die Gesundheit zu optimieren, die Ernährung im Griff hat, Schlaf versucht zu optimieren, alles verbessern will, die Hormone in den Griff kriegen will, ist ja dein Thema. Aber du bist immer noch nicht superhuman. Und du hast immer noch ein Problem, bist immer noch chronisch müde. Und es wird einfach nichts. Dann wird es Zeit, dass man halt mal guckt, gibt es denn da so einen Herd, der dein Nervensystem, dein Immunsystem und so weiter in Stress versetzt, chronisch und eben Energie kostet. Gibt es ja auch tolle Studien vom Lechner, dass das so eine Wurzelbehandlung, die Stoffe da drin eben den ATP-Haushalt komplett blockieren und lahmlegen. Also es ist multifaktoriell, was das Ding auf Dauer auslöst. Denk einfach, ist so wie so ein Chip mit altes Stück Fleisch, kommt auch noch Putriskine, Kadaverine, das ist alles da mit drin. Das ist ein Kadaver, den du halt auf Dauer drin hast, der halt fürs Beißen funktioniert. Aber für die optimale Gesundheit könnte das der Splitter sein, den du aus dem Arm ziehen musst. Das eingewachsene Haar sozusagen. Aber es ist halt in deinem Nervensystem. Ja, weil die Zähne sind eine Verlängerung von deinem Gehirn.
Du hast jetzt mehrfach so diese metaphorische Zusammenfassung von gangrenösen Gewebe, diabetischer Fuß, also irgendwas, was so richtig abstirbt und schwarz wird.
Ja.
Wie sieht so ein Wurzelbehandler
aus?
Genauso, also auch schwarz.
Und stinkt, man.
Okay.
Also gibt es auch ganz viele Patienten, die sagen, ja, mein Zahnarzt sagt zwar, das ist voll in Ordnung hier, aber ich habe jeden Morgen so einen ekligen Geschmack im Mund. Und sauge ich ein bisschen rum. Oder wenn ich Zahnseite am Wurzelbehandeln Zahn nehme, dann stinkt es einfach. Und dann sage ich, Alter, oder es juckt.
Wollte ich jetzt gleich kurz erzählen. Ja.
Genau, und dann musst du einfach überlegen, okay, der Zahnarzt würde dann sagen, auf dem Röntgenbild sehe ich nichts, tut's weh, nö, dann beobachten wir den weiter. Jetzt denke ich aber einen Schritt weiter und sage, okay, mache ich ein 3D-Röntgenbild und guck, sehe ich wirklich was, weil auf dem 2D siehst du gar nichts. Ja? Auf dem 3D siehst du in 90% der Fälle irgendeine chronische Infektion an diesem Ding. Und teilweise riesen Entzündungsherde, wo du einfach akut was machen musst, wo jeder Zahnarzt auch sagen muss, oh Gott, das will haben wir übersehen, da ist ja eine fette Zyste dran. Also, da muss man schon ehrlich sein. Und die Endodontologie ist technisch gesehen viel besser geworden. Also viel feinere Geräte, alles besser. Teilweise haben die Leute Mikroskope, machen eine richtig geile Endo, also Wurzelbehandlung. Aber die Datenlage ist klar. Wir haben halt auch röntgenologische Verbesserungen und wir sehen Verschlechterungen in der Wurzelbehandlung. Also das Konzept der Wurzelbehandlung funktioniert nicht auf Dauer gesehen, wenn es um das Gesamtsystem geht.
Du hast jetzt gerade schon mit diesem Jucken kurz angesprochen. Also ich war früher dann häufiger als die Wurzelbehandlung, also ich glaube die erste Wurzelbehandlung von dem hinteren, wo ja auch eine Krone drauf sitzt und vielleicht wenn du die Zähne morgen rausholst, machen wir mal ein Foto davon und blenden das mal mit hier ein dann, weil ich sehe hier unter der Krone einen richtig schwarzen Rand von dem Zahn.
Ja, klar.
Und ich würde wirklich auch behaupten, dass ich das manchmal schmecke. Ich kann diesen Geschmack nicht einordnen, was das dann ist, aber das schmeckt... Ja, also ich schmecke das jetzt gerade nicht, aber ich schmecke das nur ganz, ganz, ganz selten. Irgendwie, keine Ahnung, alle paar Monate mal. Und dann auch, wenn ich mit Zahnseide da oben ganz groß war oder irgendwas. Und das schmeckt so richtig, ich traue mich gar nicht, diesen Begriff faul zu benutzen, aber so schmeckt es tatsächlich, ja.
Ja, stell dir vor, wie riecht dein Mülleimer, wenn du ein Stück altes Fleisch da 2-3 Tage drin hast? Das stinkt einfach
eklig. Ja.
Und das ist es ja im Endeffekt organisches Gewebe, das da drin langsam verfault, wie eine Leiche. Nur natürlich in Mikrodosierung. Und klar, da kannst du jetzt rumdiskutieren, wie du willst. Und natürlich gibt's die eine Studie nicht, die zeigt, dass der Zahn das Problem aus. Das ist auch Quatsch, danach zu fragen. Ja, so würde ich ja immer von meinen Kollegen dann zerlegt auf der Bühne, 30 Minuten nach meinem Vortrag. Was ich alles sage, stimmt, aber wo ist jetzt die Studie, die das beweist? Wir müssen einfach eins und eins zusammenzählen und verstehen, wie der ganze Körper funktioniert. Und wenn die Sachen, die ich dir gerade erkläre, als funktionellen Mediziner, kapierst du sofort. Ja, ich will doch keine chronische Entzündung im Kieferknochen haben und auch Bakterientoxine, das muss ich ja alles kompensieren.
Ja, klar, bei mir war das halt immer so, ich habe das sogar auch angesprochen mit diesem Jucken und ich muss wirklich jeden Tag, ich kaue immer dann da drauf rum, weil das so juckt. Das ist wie so ein Mückenstich.
Ja, klar.
Und ich sitze dann ganz oft so und knirsch dann nur an dieser Stelle da drauf.
Ja.
Und das war ja so, der erste Wurzelbehandelzahn war irgendwann kurz vorm Abi, also das ist jetzt ja auch schon 20 Jahre her oder so. Okay, vielleicht ganz, doch schon so 18, 19 Jahre oder 17. Und Der andere ist dann vor knapp 10 Jahren plötzlich auch gekommen. Komplett absurd, weil ich ja eigentlich ganz bewusst links oben richtig drauf geachtet habe. Und dann ist plötzlich der andere Zahn auch kaputt geworden. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also ich hatte auch bei dem ersten Zahn, wo die Wurzelbehandlung war, gar keine Schmerzen, sondern ich war lange nicht bei der Kontrolle, bei der routinemäßigen Kontrolle, weil Schiss vom Zahnarzt. Und irgendwann ist ein Stück vom Zahn abgebrochen und der war flüssig innen drin. Dann ist der Zahn quasi von innen richtig ausgelaufen und ich habe diesen Zahngeschmack im Mund gehabt. Und dann bin ich zum Zahnarzt gegangen und meinte so, wow, was hier? Und der meinte so, ja, der hat es von innen schon komplett aufgelöst gefühlt, der Zahn. Und den haben die dann halt wurzelbehandelt. Und der zweite, also ich erinnere mich jetzt nicht mehr richtig daran, ob ich da Schmerzen hatte oder nicht, aber ich glaube nicht. Und das ist dann bei einer Routinekontrolle ist das dann aufgefallen. Und dann sind die da dran gegangen und haben dann halt eine Wurzelbehandlung daraus gemacht. Und das ist jetzt aber mittlerweile auch schon 8-9 Jahre oder so her.
Wahrscheinlich war der davor schon halb, in der ähnlichen Phase.
Genau, das kann halt sein. Ich sehe halt, dass der hintere richtig schwarz ist. Ja. Bin ich mal gespannt, wie das dann morgen aussieht, weil das ja unter der Krone ist. Und ich sehe das immer mit diesem schwarzen Rand da oben und habe dann auch immer beim Zahnarzt gesagt so, hey, also das sieht doch voll komisch aus, was ist das? So, ja, das ist normal. Ja. Ich habe immer gedacht so, ja, aber wo kommt denn dieses Schwarze her? Ist das der? Ich habe am Anfang gedacht, das ist der Kleber, mit dem die Krone auf den Zahn geklebt ist oder so. Da habe ich auch gedacht, warum nimmt man denn was Schwarzes? Hätte ja auch mal was Weißes nehmen können oder so. Aber absurd.
Ja, und das Spannende jetzt an der Geschichte wäre, es gibt auch natürlich, wenn es jetzt nur um die reine Ästhetik geht, gibt es natürlich die Therapie, dass du jetzt die Krone entfernst und das Ding nochmal beschleifst, leicht unterm Zahnverschrand und dann baust du wieder eine Keramikkrone oben drauf und du siehst nichts. Das heißt, wir sind ja in der Lage, durch unsere feinen Handwerke, die ekligsten sozusagen, wenn es ein Haus wäre, das Fundament komplett versifft, modrig zu lassen, aber oben drauf ein schönes Haus zu stellen. Mhm. Ja, funktioniert ja. Deswegen musst du immer gucken, zweidimensional und dann dreidimensional. Und genau. Und du hast es verstanden, das ist ein Trigger, du kompensierst es gut, weil bei dir ja das meiste einfach sitzt. Du machst
aber es so nervt übertrieben, wirklich übertrieben.
Worauf man vielleicht achten kann, auch als Patient, was häufig ist, wenn ihr eine stressige Phase habt und der Körper relativ viel dann kompensieren muss, zum Beispiel mal krank ist oder so, dann kann es sein, dass so ein Zahn plötzlich sich wieder mehr zeigt, weil der Körper plötzlich nicht mehr...
Je mehr Stress, desto schlimmer wird das auch da oben.
Genau, und so ist es bei einem eingewachsenen Haar ja auch oder so, dann hast du plötzlich eine Mega-Entzündung, weil du gerade im Mega-Stress bist. Weil das Haar nicht mehr kompensiert werden kann. Oder weil die Viren plötzlich auftauchen, weil du bist jetzt, genau, Viren ist das Gleiche, weil Methylierung wird verbraucht durch Stress und dann kommen die Viren plötzlich wieder raus. Der Körper kann sie nicht in Schach halten. Das ist ja alles ein Balanceakt. Deswegen immer diese Fässchen, die man ja bespricht in der chronischen Erkrankung, wenn es Fass überläuft, kann auch ein emotionales Trauma sein. Und dann plötzlich sind die Dinge halt wichtig. Und aus meiner Sicht ist halt, okay, was können wir in diesem Körper so natürlich wie möglich wieder restaurieren, damit da kein Stress da ist? Was können wir dann in unserem Lifestyle machen, das auch 100% bis 80% irgendwann mal passt, ja, damit ihr so lang wie möglich, so jung wie möglich bleibt. Das ist das einzige Ziel davon. Ich bin ja Gott froh als Chirurg, dass ich eine Lösung habe für dieses Problem, weil ich habe Titanimplantologie natürlich gelernt, weil damals gab es nichts anderes. Und zum Glück durch mein Konzept relativ früh gemerkt, scheiße, ich kann ja gar keinen wurzelbehandelten Zahn entfernen, ich habe gar keine Alternative dafür. Ja, ich will auch die Leute nicht verstümmeln. Ich reiße ja auch keine Zähne einfach raus. Die Zähne werden ja, wenn es geht, in derselben Sitzung durch einen Keramikimplantat versorgt. Weil mein Ziel ist ja nicht eine OP. Ich operiere euch oder dich, damit du gesünder werden kannst. Ich helfe ja nur dem Körper, wieder normal zu werden. Das ist ja das Einzige. Die Heilungskapazität kommt ja von innen. Und deswegen ist natürlich die Behandlung auch so minimalinvasiv wie nur irgendwie möglich. Da wird auch kein Zahn gerissen. Aber ich weiß, wo deine Zahnarztangst herkommt. Obwohl du die eigentlich nicht selber erlebt hast, ist das natürlich das Gesamtbewusstsein der Bevölkerung zu diesem Zahnarzt. Der Zahnarzt ist immer noch, hat immer noch diese Konnotation, dass du denkst, es ist dieser Barber-Surgeon, den man halt von früher hatte, der halt einen Schnaps gibt, dann reißt er dir einen Zahn raus oder nebenher kann er dir auch noch die Haare rasieren und einen Bart anbrennen oder so. Ja, also das ist so dieses Bild vom Zahnarzt, den wir halt hatten, weil wir sind ja Dentisten, auf Englisch macht es mehr Sinn, oder nicht mehr Sinn, aber im Englischen heißt es ja Dentist und bei uns heißt es ja Zahnarzt, also Tooth Doctor. Das ist eigentlich, was wir sind. Aber wir betonen das Handwerk zu arg und wir haben das zu arg verschult, anstatt über den ganzen Körper zu lernen. Was wir ja tun, wir studieren ja Medizin. Und wir haben eigentlich nur einen schnelleren Facharzt, aber haben eben, und das ist eben das, was wir bauen müssen, diese Brücke, was du vorher angesprochen hast, zwischen Arzt und Zahnarzt. Der Zahnarzt versteht den ärztlichen Teil teilweise nicht, weil er gar nicht realisiert, oh wow, das ist ein Teil vom Körper und die Reparatur kann was Schaden anrichten. Und der Arzt guckt normal nicht in den Mund und weiß auch vielleicht gar nicht, was da alles eingebaut wird, weil das hat er ja nicht gelernt. Und die WHO sagt, 70% aller chronischen Erkrankungen beginnt in der Mundhöhle und die redet nur über Zahnkaries und Parodontitis. Aber die haben vergessen, dass sie auch noch zahnmedizinische Reparatur gibt, die den Haupttrigger auslösen, weil das kannst nicht weghacken. Dafür brauchst du halt einen Spezialist, der dir einmal hilft und dann kann dein Körper sich wieder regenerieren. Das ist das Einzige, was das eigentlich tut. Und deswegen ist es auch so wichtig in der initialen Phase der Gesundheitsoptimierung, dass man da nicht 10 Jahre wartet und alles andere probiert und Leute entgiftet und da haben sie noch die Quelle im Mund sitzen. Das ist ja auch ein Teil dieser Therapie, dass man das systematisiert.
Ja, bei mir war das, glaube ich, oder was heißt, ich glaube, hundertprozentig so, auch wenn ich da währenddessen im Urlaub war, als ich dir geschrieben habe. Aber trotzdem war das der Höhepunkt meines Stresses. Mhm. Und es war noch nie so schlimm mit dem Zahn da oben und es hat mich noch nie so sehr genervt, wie es zu dem Zeitpunkt war. Und in den letzten 3 Wochen, oder ich glaube, es ist knapp 3 Wochen, dass ich hier war, in der Zwischenzeit hat sich wieder ziemlich beruhigt und dann habe ich zwischendurch gedacht, so, oh komm, jetzt lass ich es lieber. Ja. So, weil ich echt keinen Bock auf das Szenario morgen habe. Ich freue mich mega darauf, wenn das raus ist. Darauf freue ich mich richtig, weil es fühlt sich auch echt an, als wäre da was Faules drin, so, ja, und ja, ist es ja auch wenn man es nicht so richtig wahrhaben will wahrscheinlich, aber ich habe einfach Schiss vor der Prozedur am Ende des Tages, so kann man ja auch ehrlicherweise sagen, wobei, ich habe ja schon mal einen Weisheitszahn gezogen bekommen und der war so richtig schräg unten drin und das war mit einer der entspannendsten Zahnarztbesuche, die ich tatsächlich hatte, der war so mit Lachgas, das heißt, ich war auch sehr entspannt und sehr easy drauf und sehr relaxed, aber vom Prinzip her ist, Weil du nennst es die ganze Zeit OP, so eine richtige OP ist das ja eigentlich gar nicht, oder?
Nee, das ist halt eine zahnmedizinische Operation, aber im Endeffekt, was ich mache, ich nehme den Zahn in Einzelteilen raus, weil der Zahn ist schon, der ist ja tot, kaputt, der hat kein Nervensystem, klar, kriegst du eine lokale Anästhesie. Die Heilung kommt nachher durch das ganze Zahnfleisch und durch den äußeren Knochen. Das heißt, mein Ziel ist, da nichts kaputt zu machen. Ich will die Anatomie konservieren. Und dann haben wir ja im Endeffekt, das sind ja Oberkieferzähne, haben die 3 Wurzeln bei dir. Und ich versuche natürlich irgendwo Knochen zu finden, wo ich dann nachher was verankern kann. Warum? Also Step 1 ist, wie kriege ich dich so gesund wie möglich? Das heißt, ich denke nicht an das Keramikimplantat, sondern ich denke dran, Zahn, Picobello einzeln in Einzelteilen rausnehmen, nichts verletzen, alles sauber machen, desinfizieren mit Ozon, Neuraltherapien, was man halt einfach braucht, bis das clean ist. Und dann, wenn ich da Knochen sehe und ich weiß, oh, ich krieg da jetzt was stabil rein, dann stütze ich diesen Knochen, das nennt man die Alveole, also Zahnfach, durch einen Keramikimplantat. Kann man sich vorstellen, wie so eine Zeltstange, die ich da reinschraube, die muss also einen Grip haben. Warum? Mache ich das nicht? Es geht nicht immer. Sag mal, 90% der Fälle kann ich's oder mehr. Aber wenn ich nichts einbaue, dann passiert einfach alveolare Atrophie. Das heißt, you don't use it, you lose it. Der Körper klappt diesen Knochen zusammen. Sprich, du bist in 3 Monaten wieder bei mir und wir stellen fest, du hast 50% von deinem Knochen verloren und wir müssen jetzt einen Knochenaufbau machen. Und dadurch verschiebt sich unsere Therapie, die Zähne zu bekommen, zu erhalten, teilweise um 1 Jahr nach hinten. Es geht, wie gesagt, nicht immer, aber wenn es geht, stabilisiere ich mir meinen Knochen. Das Keramikimplantat ist ein Biomaterial, sprich, es gibt nie eine Entzündung, wie bei Titan. Titan ist ein Fremdkörper, Zytokines ist das gleiche wie bei Wurzelbehandeln. Und halt mir das. Dann nutze ich natürlich vorab, nehmen wir bei dir Blut ab, machen die Membranen draus, die eben Stammzellen enthalten, Wachstumsfaktoren und packen die da rein, sodass wir eigentlich keinerlei Schmerz auslösen. 0,0. Ja, aber ich mache noch nicht mal einen Schnitt. Ich nehme nur Einzelteile raus. Und ich muss auch nicht wie früher dieses Zahnfach dann zudecken, sondern ich habe ja die Membranen. Die sind ja wie schon Fibrin. Und ich kann offen einheilen lassen. Das nennt sich Knochencontainerprinzip und ich nutze alles, was an Wissenschaft da ist, der letzten 40 Jahre Chirurgie in einem Schritt. Und die Studienlage ist heute klar, dass Sofortimplantate die Zukunft sein werden, weil die den Knochen in Höhe und Breite erhalten. Das können wir jetzt schon mit unseren Daten zeigen. Und in dem Fall werde ich natürlich aktuell immer noch dafür kritisiert, dass ich A, Keramikimplantate nutze, die ja scheinbar brechen, und B, dass ich sofort implantiere. Aber die Zukunft wird sein, die Körperverletzung, von denen ihr hier redet, ist andersrum. Ja, Körperverletzung ist nichts zu tun. Rein theoretisch. Ich würde sagen, man verletzt nie irgendwelche Körper, weil wir wollen ja nur helfen, gesünder zu werden. Aber das ist der Schritt in die Zukunft. Und deswegen, dentale Evolution passt ja eigentlich ganz gut. Es ist nichts weiter, ein Keramikimplantat ist nichts weiter als ein Tool, wo ich Gott dankbar, also Gott froh drüber bin, dass es überhaupt geht. Ja, weil es war vor 10 Jahren nicht so einfach. Ich habe das auf meiner eigenen Reise und Lehre realisiert. Ey, geil, da gibt es einen Typ, der Keramikimplantate macht. Den muss ich besuchen. Und das war der Ulrich Volz, der hat die Firma entwickelt und der hat schon wie ich gedacht, ja. Und dann haben wir unser Wissen zusammengebaut, haben lang zusammengearbeitet und das Konzept dann weiter aufgebaut, aber ohne das wäre ich nicht in der Lage gewesen, das Konzept zu entwickeln. Insofern bin ich dankbar, dass es dieses Tool gibt, aber das Ziel ist natürlich, dass ihr niemals eine Wurzelbehandlung braucht, damit die Zähne immer gesund halten. Das wäre bei dir auch das Ziel. Das sind 2 Stück, okay, die sind jetzt halt, das Schiff ist abgefahren oder der Zug ist abgefahren, aber der Rest soll für immer bleiben. Das ist die Idee dahinter.
Ja, das sollte ja auch die Strategie ab jetzt bleiben. Dann ist ja auch nicht so, als hätte ich da bewusst gegengearbeitet oder so. Nee, also zumindest nicht. Zumindest nicht. Aber das ist zum Beispiel auch eine Frage. Also wie, weil ich weiß ja jetzt gar nicht, woher das genau kommt. So, ja, also, kann natürlich Lifestyle und Co. sein. Aber würdest du auch sagen, dass gerade so präventive Geschichten gerade in der Kindheit irgendwie da auch eine Rolle spielen?
Also ich kann es ja nur mutmaßen, ich kenne deine Zahnmedizin-Karriere nicht. Bei den meisten Leuten ist es schon so, dass die tatsächlich mal ein Lochgeburt bekommen hatten und eine Füllung drin haben und dann wird die irgendwann undicht und dann bricht ein Stück vom Zahn ab und dann wird der Nerv exponiert und dann kommen da die Bakterien rein, dann stirbt der ab und haben Schmerzen. Das könnte ein Thema gewesen sein.
Kann sein, dass da vorher mal geboren wurde. Kann sein, dass du eine Füllung
hattest, das kann sein, weiß ich nicht. Wenn du keine hattest, ist es eher komisch, dann würde ich immer tippen, maximales Nährstoffdefizit während der Wachstumsphase, Vitamin D3-Mangel, viel Mist gefuttert, viel zuckerhaltige Sachen gegessen, einfach Fastfood, was auch immer, das weißt du selber besser. Also für mich würde es zutreffen.
Ja, für mich auch, definitiv.
Also ich habe nur Scheiß gebaut, wenn es um Essen
geht. Also ich wollte kein Skateboarder werden und ich habe auch nicht so viel getrunken, aber schon jedes Wochenende, vielleicht dann am Wochenende so viel wie du in 5 Tagen, wer weiß. Aber auf jeden Fall viel tatsächlich, ja, das stimmt.
Genau, das ist oft so ein Thema. Und dann weiß ich halt auch nicht, weil du auch da gar nicht drüber nachdenkst, okay, da hat es halt einen Zahnschmerz und sobald... Das lernt man in der Zahnmedizin. In der Uni, Lektion 1, sobald der Bohrer angesetzt wird, ist eigentlich schon vorbei. Du willst nie bohren. Das solltest du auch als Zahnarzt immer noch beherzigen. Do not harm, sozusagen, als Arzt generell. Der Bohrer ist der Feind. Den braucht man halt, wenn schon was kaputt gegangen ist. Aber aus unserer Sicht zum Beispiel initiale Karies wird nicht gebohrt. Ja, solange die noch im Schmelz drin ist, werde ich sofort aufschreiben, okay, Ernährung, Lifestyle, wir testen Vitamin D3 Chairside, also am Stuhl und können sagen, oh, Mangel. Er ist nur ein Fingerprick, mehr ist es gar nicht. Weil wenn der im Durchschnitt ist, 30 bis 60, ist es Mangel. Ja, dann kann das schon allein dazu führen, dass nicht genug Mineralien in den Knochen und in die Zähne kommen. Weil so systemische Knochen- und Zahnheilung ist das gleiche Prinzip. Brauchen wir einfach Vitamin D dafür, Mineralien dafür, vor allem Magnesium, Vitamin K2 und das ist das Erste. Also ich gucke dann nicht mal auf die Zahnhygiene. Weil ich gehe davon aus, dass die meisten Leute ihre Zähne 2-mal am Tag eh putzen. Aber die meisten Kollegen sagen halt, du putzt deine Zähne schlecht und dann kriegen die, das sehe ich ja in meinen Kommentaren, dann kriegen die Patienten immer diesen Schuld, also quasi, du bist schuld, aber es gibt gar keine Lösung. Die Lösung ist, klar, du bist schuld, aber vielleicht ist es halt nicht deine Mundhygiene, sondern Mangel, einfach Nährstoffdefizite. Und dann wird halt eben der Zahn weich. Und es kann halt in der Phase, vor allem wenn du wächst und dann noch Party machst und dann ist dein Zahn wahrscheinlich nicht Priorität. Dann wächst eher der Rest vom Körper und dann ist da halt mal eine Osteoporose vom Zahn sozusagen zur Verfügung. Mhm. Das passiert oft. Also einer meiner besten Freunde, das darf ich auch erzählen, der hatte wie du gleiche Zähne. Ja, ich habe beide damals, das ist über 10 Jahre her, sofort implantiert. Und der ist ein Lehrer, der ist kein Zahnarzt. Er hat gemeint, klar, warum nicht, macht ja Sinn. Warum nicht gleich, wenn du schon eh den Zahn rausnimmst. Und da hatte ich ja keine Datenlage. Also war ich tatsächlich wahrscheinlich der Erste, der das mal probiert hat. Einfach mal testen. Hat funktioniert, der hat die 10 Jahre drin, es funktioniert einwandfrei, der hat seine Krone drauf, der hat dann nie mehr drüber nachgedacht, wahrscheinlich kommt er noch nicht mal mehr zum Zahnarzt, wenn ich gerade drüber nachdenke, um es mal kontrollieren zu lassen, weil er das dann kapiert hatte. Das war sozusagen sein Warnschuss, der hat nie wieder Karies bekommen, die Dinger sind drin. Ist auch das gleiche Thema. Um langfristig die Implantate stabil zu halten, ist natürlich wichtig, dass langfristig dein Knochenstoffwechsel optimiert ist, weil sobald du wieder aufhörst, in die Sonne zu gehen, was hier ja nicht immer möglich ist, dann wird dein Körper Mineralien aus dem Knochen rauslösen, damit du sie zur Verfügung hast, anstatt den Knochen zu mineralisieren. Insofern, wenn das gegeben ist, würde ich sagen, ist es lebenslange Garantie eigentlich, weil es funktioniert für immer, wenn es initial einhält.
Mhm. Es gibt ja, also wir haben ja gestern über das Thema kurz geredet schon, so Langzeitdaten gibt es ja nicht, was Keramikimplantate angeht, oder?
Eigentlich schon, weil die ersten Implantate hier aus meiner Heimatstadt Tübingen, ist das Tübinger Sofortimplantat, war Keramik. Und zwar war das in den 70er Jahren von Professor Willi Schulte, der hatte nur kein Zirkondioxid. Die heutigen Keramiken sind Zirkondioxid, die sind super hart, die kannst du nicht mehr zerbrechen. Aber er hatte halt Aluminiumtrioxid und die waren einfach zu weich. Aber es gibt noch Histologien von Keramikimplantaten in situ, also im Patient, 40 Jahre später, die perfekt sind. Einfach mit dem Körper verwachsen. Da ist keine dünne Schicht drum. Das ist wirklich, das Ding ist ein Teil von deinem Körper geworden. Also die gibt's schon. Und jetzt natürlich, ich meine, Langzeit kommt immer drauf an, ich mache das ja schon über 10 Jahre und allein da, sagen wir mal, für die letzten 20 Jahre gibt es schon immer mehr Daten. Und so siehst du es ja auch in der Industrie, jede große Titanimplantatfirma hat ein Keramikimplantat rausgebracht. Die machen das nicht aus biologisch gesundheitsoptimierender Sicht, sondern die machen, weil es einfach besser aussieht. Ich meine, wer will denn graue Schraube in seinem Mund stecken haben, wenn er eine weiße auswählen kann? Also rein aus der ästhetischen Sicht wird kein Zahnarztpatient würde sich, wenn du sie auswählen lassen würdest, also kannst du mir nicht erzählen, dass sich jemand eine graue Schraube auswählen würde, die aussieht wie eine Schraube aus dem Baumarkt.
Mhm.
Niemals. Insofern ist es einfach nur eine Frage der Zeit, aber 99,7% aller Zahnärzte weltweit wissen nichts von Keramikimplantologie bis jetzt oder haben sie jemals ausprobiert. Insofern würde ich schon sagen, Keramikimplantate sind Implantate, aber es ist komplett anders. Ja, die heilen nicht ein wie ein Titanimplantat. Ein Titanimplantat kannst du quasi auch in den ungesunden Knochen reinschrauben, weil das funktioniert wieder über diese Zytokine, die initiale Einheilung. Das ist ein Fremdkörper, medizinisch definiert. Ein Keramikimplantat ist ein Biomaterial. Und es verknöchert nur mit dem Patient, wenn der Patient so vorbereitet ist, dass er überhaupt Anabolis und Knochen bauen kann. Und das ist eben meine Hauptlehre eigentlich, die ich in die Zahnmedizin integriert habe, dass ich Zahnärzten beibringe, hey, lokal habt ihr alles schon im Griff, die Techniken, aber was geht denn systemisch? Ihr versteht überhaupt wieder, wie man den Körper ganzheitlich gesund bekommt. Und das ist dann wieder Malen nach Zahlen, Bone-Healing-Protokoll und so weiter, weil dann wird da wirklich Knochen draus. Weil da haben wir einfach gesehen, dass die Erfolgsquote dann halt über 95% im Schnitt, was ja für eine Prothese genial ist, oder? Überleg mal, in der Medizin kriegst du eine Knie-OP und musst unterschreiben, 50% geht schon mal schief. Überleg mal, die Größe einer Knie-OP, während das hier ist ja kein Eingriff. Also OP, hast du ja schon gesagt, macht eigentlich keinen Sinn, Zahnziehen. Sprich, wir haben eine Endo-Exoprothese, die steckt innen in deinem Körper, guckt aber in der Mundhöhle raus, die voller Bakterien ist und voller Speichel, dass das überhaupt funktioniert. Ja, ein Titanimplantat hat nie einen festen Verbund mit dem Zahnfleisch, weil das immer wabbelt, weil Zahnfleisch wächst nicht am Metall fest, aber es wächst an der Keramik fest. Das heißt, du hast eine Prothese, die in sich schlüssig ist. Insofern ist es wirklich ein biologischer Ersatz, den eigentlich kein Zahnarzt nicht lernen sollte. Ja, das ist absolut die Zukunft und die Vergangenheit, weil ich meine, wir machen es ja schon ewig. Und für die meisten Leute die sind noch nicht so weit. Kommt jetzt.
Hat Keramik auch Schattenseiten?
Lass mich überlegen. Handwerklich gesehen ja. Im Vergleich zu einem Titanimplantat, Keramik hat keine Wärmeleitfähigkeit. Das heißt, du brauchst als Behandler mehr Gefühl über den Knochen und über das Implantat. Du kannst es einfach nicht schnell reindrehen, zum Beispiel, weil ein Titan leitet ja Wärme ab, ja. Aber Keramik eben nicht. Das wäre eine Überhitzungsgefahr von Knochen. Aber das weiß ich eigentlich nicht. Geil ist auch, dass ich die ich benutze, kann ich in der OP noch beschleifen. Das heißt, bei dir jetzt nicht, weil du Backenzähne hast, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Frontzahn verloren geht, möchte ich ja sofort einen Zahn oben drauf bauen, sodass man es gar nicht sieht. Es ist dann quasi ein Gips, aber es sieht aus wie ein echter Zahn, Provisorium. Und dafür muss man das ein oder andere Implantat auch mal beschleifen, in der Achse, 10, 15 Grad. Und es geht. Also absolut genial. Und der Haken wäre wieder für einen Zahnarzt eigentlich. Für den Patienten hat es keinerlei Nachteile. Nur wenn dann für einen Behandler, weil der eben lernen muss, diese Unterschiede zwischen Titanimplantologie und Keramik, es geht mehr um den gesamten Körper, weil die Dinger halt keinerlei immunologische Komponente haben und dadurch die Heilung unterstützen würden. Ja, weil Titan durch eine Entzündung einheilt, ist ja die ganze Zeit was am Tun. Und das Ding ist einfach neutral. Das heißt, da geht es um die ersten 3-4 Monate. In der Phase muss der Körper heilen, sonst ist das Ding einfach nicht fest. Vorteil wieder für den Patient, auch wenn es nicht fest wäre, der Knochen ist erhalten, ist vielleicht ein bisschen Zahnfleisch drumherum, aber nie eine Entzündung, also nie eine Zyste oder irgendwie Periimplantitis. Auf allen Implantologie-Kongressen, auf denen ich gesprochen habe in den letzten 10 Jahren und immer noch, ist Periimplantitis immer mindestens auf 2 Vorträgen vertreten. Periimplantitis ist die chronische Entzündung um ein Titanimplantat. Zahnfleisch geht weg, Knochen geht weg, du hast es gesehen auf Röntgenbildern. Wie kann man das vermeiden? Indem man Keramikimplantat nutzen. Da gibt es keine Periimplantitis oder so gut wie keine. Also auch wieder No-Brainer.
Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Keramikimplantat einsetzen lasse, jetzt nicht nur ich, sondern grundlegend, wenn man das macht, wie sehen denn so dieser 3-4 Monate danach aus? Auf was muss ich achten? Ja. Weil ich habe ja theoretisch, du hast jetzt gerade gesagt, vorne kriege ich ein Provisorium, hinten jetzt aber ja nicht.
Ja.
Das heißt, worauf muss ich achten? Was so mit Sport geht es, mit Erschütterungen und so, wie ist das?
Für die ersten 2 Wochen versuchst du Erschütterungen zu vermeiden. Ich sage immer, mach mal 2 Wochen kein Krafttraining, kein Sport, kein Triathlon, aber durch diese 2 Wochen entlastest du halt deine Nebennieren extrem und hast wahrscheinlich eine viel bessere Regenerationskapazität danach. Also verpasst keine Zeit. Also die ersten 2 Wochen ein bisschen Pause. Laufen ist okay.
Genau, aber so auf dem Fahrrad fahren oder so ist ja wahrscheinlich auch
easy, oder nicht? Ich würde ein bisschen Vollgas geben.
Nee, aber so Herzfrequenz 120 oder so, das ist ja
also easy, alles, was Liss ist.
Genau, ich wollte gerade sagen, also nur Liss und so, das ist ja okay.
Kein Thema. Ich würde vielleicht die ersten 2 Tage mal 0,0 machen, genau. Einfach in der akuten Phase oder 2-3 Tage mal 0,0, aber dann würde ich sagen,
das war jetzt auch mein Plan, erst so ab Donnerstag, Freitag wieder was zu machen.
Das dürfte kein Problem sein.
Mhm.
Erschütterung sollte ich vielleicht die ersten 2 Wochen vermeiden. Mhm. Und an sich, da es Backenzähne sind, werden wir Tissue-Level operieren, nennt sich das. Das heißt, wenn das dein Zahnfleisch ist, wo der Zahn rausguckt, das Implantat ist auf Ebene dieses Zahnfleisches. Sprich, du hast keinerlei Hebel, wo du mit der Zunge dagegen drücken könntest oder ein Provisorium, wo eben die Ruhephase, weil das Ding muss einfach nur stabil sein, dann heilt es 100% ein, wo das belasten könnte. Und nach einer Woche ist auch ungefähr das Zahnfleisch dann dicht komplett. Aber die Knochenheilung beginnt eigentlich erst nach einer Woche. Und da willst du halt keine Schläge drauf kriegen oder so. Insofern die ersten 2 Wochen ein bisschen vorsichtig sein. Auch wenn du isst, ist es unvermeidbar, dass Essen da hinkommt. Was wir einfach sagen ist, beiß jetzt mal nicht aktiv auf der Stelle, sondern, ich meine, du hast noch genug andere Zähne. Es gibt auch Patienten von mir, die ringsrum operiert werden, wo alle 4 Quadranten frei sind. Dann essen die halt mehr im vorderen Bereich. Saure Gurkenzeit im Sinne von, dass sie halt mehr weiche Sachen essen. Also Rohkost funktioniert dann halt nicht. Harte Nüsse gehen nicht, aber Fleisch ist kein Problem, Fisch ist kein Problem. Alles Gekochte ist einfach kein Problem. Also eigentlich easy.
Kann da irgendwas schiefgehen?
Schiefgehen im Sinne, nee, weil guck mal, der normale Weg ist Zahn ziehen, abheilen lassen. Ja, und dann ist schiefgehen, dass der Knochen weg ist. Wir versuchen ihn sofort im Landhahn. Ich gehe mal davon aus, dass das klappt. Das ist wie so ein Freistoß beim Fußball. Den willst du ja nicht verkicken. Ja, das Einzige, was jetzt passieren könnte, ist, dass in diesen 3 Monaten, wo du sonst nichts machen würdest, das Ding nicht fest wird. Was passiert dann? Da musst du das kleine bisschen Gewebe nochmal wegnehmen und nochmal nachziehen. Das war's. Ja, weil da aus irgendeinem Grund eine Belastung draufgekommen ist in den ersten 6 Wochen. Weil die Knochenzellen sind halt einfach lahm. Wenn du jetzt eine Maschine wärst und ich wüsste, das Ding ist für immer stabil, du wirst es nicht berühren bei nichts, dann wären 100% garantiert. Das kann man aber nicht garantieren. Insofern, nee, es passiert nichts. Das Einzige, was passieren könnte, wäre, dass du halt Zeit verlierst. Die du aber im Normalfall eh verlierst, verstehst? Das ist ein Freistoß, den ich immer kicken würde.
Jetzt hast du ja, und da sitzen wir ja gerade auch drin, hier so ein Gesamtkonzept, das ist ja auch die Idee, warum ich jetzt nicht nur morgen kurz komme, damit du das implantierst und ziehst. Ich mag den Begriff OP nicht, aber ja.
Ja, das passt so.
Ich glaube, das ist so mental dann eher was, so, oh mein Gott, kriegst du eine OP? Weil nee, das war ich wollte gerade sagen, nimm mir den Zahn raus. Jetzt hast du ja so ein Gesamtkonzept darum gebaut.
Ja.
Das heißt, was für dich spielt jetzt in diesem Gesamtkonzept noch eine große Rolle? Ich weiß es tatsächlich ja glücklicherweise jetzt noch gar nicht, was jetzt alles auf mich zukommt. In 3 Stunden werde ich das wahrscheinlich wissen, aber...
Also im Gesamtkonzept Teil weißt du ja schon, ein wichtiger Teil ist immer die Vorbereitung auf die Behandlung.
Ja,
sprich, Ernährung sitzt, Nährstoffe sind darauf ausgelegt, dass du eben anabol bist. Damit meine ich nicht Katabol. Wir können es ja kurz erklären. Anabol bedeutet einfach nur, der Körper kann Gewebe aufbauen, hat nichts mit Steroiden oder so zu tun. Katabol heißt einfach, was die meisten Leute sind, aus irgendeinem Grund, zu wenig Nährstoffe, zu viel Stress, baut der Körper eigenes Gewebe ab, um neues aufzubauen. Völlig vermeidbar. Insofern, ihr seid geboostet auf allen Ebenen, Makronährstoffe, Mikronährstoffe, das sind die Vorbereitung. Damit der Körper heilen kann, das ist ja das Ziel, damit das Blut gut ist. Und dann ist bei so einem kleineren Eingriff bist du immer mindestens 3 Tage da, besser 4, aber sagen wir mal, am Tag vor der OP bereiten wir schon mal vor, indem du Infusionen bekommst, die eben nochmal das System fluten, die hyperbare Sauerstoffkabine nutzen kannst, wenn du nicht klaustrophobisch bist. Manche Leute können da einfach nicht
rein. Ist da eine Scheibe drin?
Ja, ich weiß, aber manche Leute haben einfach Angst vor der Hülle. Ist ja wie ein Solarium eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, es ist wie ein Solarium. Ich habe es mit meiner Frau gestern auch versucht zu erklären. Meinte auch, es ist wie ein Solarium, glaube ich.
Nur sogar noch mit Fenster. Mhm. Ja. Du bist aber halt da drin. Ja, aber die hyperbare Sauerstoffkabine, wenn du dir die Datenlage mal anguckst, ich habe ein Buch, ich glaube, es hat 500 Studien, mehr. Also es ist unglaublich, das nicht zu verwenden in einem OP-Szenario oder Heilungsszenario oder Recovery für dein Gym oder für dein Training oder in der funktionellen Medizin. Das ist eigentlich fast fahrlässig. Aber das ist so geil, du kriegst verbesserte Wundheilung, dein Körper kann mit Sauerstoff besser umgehen. Das ist antibakteriell, antiviral, du weißt ja, da sind Viecher drin. Das heißt, wir wollen ja gucken, dass wir irgendwie das Immunsystem unterstützen, neue Blutgefäße bilden, weniger Schmerzen postoperativ. Also, no-brainer. Deswegen kriegst du das heute, morgen, je nachdem, was ich operiere, auf jeden Fall übermorgen nochmal. Und die meisten Leute bleiben mindestens 2 Tage hinterher oder sind 5 Tage da. Völlig wurscht. Und Infusion kriegst du auch jeden Tag.
Kann ich ja dann zu Hause auch noch selber machen.
Genau,
ja.
Ich kann dir auch sagen, wir können das auch nochmal messen mit dem Global Diagnostics, wo bei dir so die Hauptstellschrauben gerade noch wären. Das können wir vielleicht nachher nochmal machen, weil morgen ist es dann akut. Das Ding ist so genial. Das sagt dir einfach akut auch alles. Und dann ist das Ziel, die OP oder das Zahn rausnehmen, ist dann eigentlich das Kleinste von allem. Da musst du nur wieder einen Behandler haben, der das halt kann und der dann weiß, wie er das vorsichtig entfernt. Weil natürlich lernst du als Chirurg das Ding, den Zahn rauszureißen, so schnell wie möglich. Ja, ich will aber natürlich die Anatomie erhalten. Dann ist es natürlich Erfahrungssache, wo kriege ich noch ein Implantat stabil. Wie bei allem ist es auch irgendwann ist das eine Kunst. Für mich ist das diese Behandlung für dich ist wie so ein Klavierstück. aus all den Dingen, die ich gelernt habe, komponiere ich sozusagen dein Ding oder ich male dein Kunstwerk. Und das Ziel ist immer eine 1+ natürlich. Ich will immer, dass es rund läuft, dass du, wenn es geht, keine Schmerzen hast, keine Schwellung hast, dass das gleich funktioniert, dass ich aus der Erfahrung sehen kann, okay, Moment, hier könnte noch ein bisschen Knochen sein. Das ist dann irgendwie so, musst dreidimensional denken können, dir das vorstellen können. Ich habe das aber auch tausende von Malen schon gemacht, also
immer so. Du, ich habe da gar keine Bedenken. Ich wäre nicht hier, wenn ich dir nicht vertrauen würde.
Aber so ist es, das ist das Gute hier dran. Die Patienten kommen ja aus der ganzen Welt zu uns. Und dadurch, dass ich ja auch relativ präsent bin in Medien und so weiter oder halt viel Info rausgebe, sagen die immer, dich kenne ich doch eh schon. So, das war ja mein Ziel, weil ich dich als Neupatient ja eigentlich nicht sehen kann und auch nicht mehr sehen konnte. War zu viel Ansturm damals. Deswegen haben wir das sozusagen automatisiert, damit wir eben nicht 100 Jahre Warteliste haben, sondern eben eigentlich schnellstmöglich flexibel reagieren können. Deswegen sind wir auch nicht nur ich in dieser Praxis, sondern, warte mal, wir sind aktuell 4, 5 Zahnärzte eigentlich. Eine sind Mutterschutz, aber die kommt auch im Mai wieder. Damit wir eben innerhalb von 4 Wochen reagieren können. Das wäre natürlich richtig geil, oder? Ja, dass du richtig nicht monatelang warten musst. Oder zumindest, ihr könnt direkt anfangen. Ja, Ernährung kann man doch einfach anfangen. Wir kriegen das automatisiert zugeschickt, müsst nicht 6 Monate auf einen Termin für eure Ernährungsumstellung warten.
Ja, klar.
Das ist doch Zeitverschwendung alles.
Ich glaube, dieser Punkt mit, dass man dich schon kennt, also das gleiche haben wir in der Praxis tatsächlich auch. Und das ist mega hilfreich tatsächlich, weil du hast eine totale Vertrauensbasis mit den Patienten schon.
Ja.
Und ich glaube, das bricht auch so ein bisschen dieses von oben herunter total auf schon, bevor du die Patienten oder die Menschen überhaupt kennst. Und dafür ist Social Media, finde ich, zum Beispiel wieder super.
Ist super, ja.
Gerade wenn du so mit Infusionen arbeitest, also wie muss ich da jetzt in Infusionen denken? Was sind so für Nährstoffe in so einer Infusion drin?
Es sind immer unterschiedlich, aber sagen wir mal, um eine OP rum geht es mir primär darum, wie kann ich den Körper nochmal fluten mit Nährstoffen, die er braucht, um Knochen zu bauen, Gewebe aufzubauen, antientzündlich wirken und auch natürlich ganz wichtig, Infektionsprophylaxe, weil wir geben keine oralen Antibiotika explizit, wir geben dir nur ein Single-Shot-Antibiotikum intravenös. Das ist abgeklärt mit ganz vielen Negativmedizinern, weil wir für 3 Stunden einfach ein bisschen eine Bakteriämie schaffen, weil gegensteuern, weil durch den Zahn hast du immer ein bisschen mehr in deinem Mund und das kommt ins System. So, das ist das Einzige, was wir machen. Aber die ganzen Vitamin-C-Infusionen, also wir machen viel Vitamin C rein, also 7,5 bis 15 Gramm ist eigentlich Standard um eine OP rum. Und davon mehr, also ich habe früher auch mal mehr gegeben pro Infusion, aber über Datenlage rausgefunden, aber auch für Patienten, ist besser, das jeden Tag in Folge zu machen. Hast mehr Erfolg und weniger Nebenwirkungen.
Ja, wahrscheinlich auch einfach, weil die Ausscheidung eine andere ist dann, ne?
Andere Ausscheidung. Und es wird halt einfach, Vitamin C im Speziellen wird halt prooxidativ, wenn du über den Wert gehst. Und über 15 Gramm bist du wieder Glucose-6-Phosphat, die du über Nase testen und so weiter und so fort.
Wobei, da muss ich kurz mal einen Satz zu sagen, zu diesem Glucose-6-Phosphat. Ja, das Absurde ist, Hochdosis Vitamin C löst Glucose-6-Phosphat bei Dehydrogenase-Mangel das Problem aus. Aber die Therapie dahinter ist Vitamin C-Infusion. Yeah,
ich weiß, es macht
überhaupt keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn.
Nur forensisch.
So, ja, ich meine, ich habe selber aber eh schon 40 Mal gemacht, von daher brauchen wir es bei mir jetzt nicht messen, weil ich weiß ja, dass es nicht
genau, oder unter nicht 15, das Problem ist. Genau, unter 15 Gramm oder bis 15 Gramm ist eh wurscht. Magnesium ist natürlich drin. Wir machen auch relativ viel mit Neuraltherapien und Prokain, wenn dich damit auskennst. Also es sind verschiedene Varianten und dann gucken wir einfach. Aber so Ziel ist, dein Blut nochmal aufzuladen, Antiinfektion, Nebennieren unterstützen, alles drum und dran, weil am OP-Tag selber nehmen wir dann direkt vor der Operation noch Blut ab und da ist das Zeug ja dann drin. Das Blut zentrifugieren wir und bauen da Plasmamembranen draus, die nennen sich PRF-Membranen, also Platelet-Rich Fibrin, die enthalten eben deine Wachstumsfaktoren, Peptide, sogar 1,4% Stammzellen. Und diese Membranen sind halt einfach wie so eine Art intelligentes Biomaterial, das du in die ganzen Knochenwunden einlegst, unter das Zahnfleisch legst und die Heilung ist einfach extrem. Und allein zum Beispiel dieses Thema, der Professor Sharam Ganati, Kumpel von mir aus der Uni Frankfurt, eher ein junger Kerl, der ist die Koryphäe Nummer 1 für dieses Thema Research PRF-Membran. Der versucht es auch überall zu standardisieren, dass da keine verschiedenen Brands gibt und so. Aber absoluter Fan, das heißt die ganze Uni Frankfurt, absoluter Fan. Uni Tübingen, hier in meiner Heimatstadt, da ist der Professor halt kein Fan davon, hat sich nie damit beschäftigt und sagt, es ist ein Scheiß. Das ist dieses Eminenzbasierte, was mich aufregt, ja, dass der König noch sozusagen ruled, aber gar nicht über den Tellerrand guckt, weil du kannst ja dieser Information nicht mehr hinterherkommen, also auch ich nicht. Ich versuche zwar immer am Ball zu bleiben, weiterhin zu entwickeln, aber ich glaube, es ist alle 3 Monate, dass sich die medizinische Datenlage verdoppelt. Also es kann eigentlich nur noch AI schaffen in Zukunft, wenn's, oder?
Ja, langfristig auf jeden Fall.
Also zumindest wenn es um Daten geht, ist es ja auch geil, weil es uns natürlich mehr dazu befähigt, wieder kreativer zu denken und neue Lösungswege zu gehen. weil du weißt selber, wie lange man da sitzt, um einen blöden Blutbefund zu schreiben. Und es ist halt sowas von unnötig eigentlich. Also wir können, glaube ich, in Zukunft noch viel, viel effizienter arbeiten, wenn man es intelligent verschaltet.
Ja, absolut. Ich glaube, so dieses AI-Thema wird langfristig sowieso super relevant werden. Ich meine, wenn man mal so 100 oder 50 Jahre zurückguckt, dann war so der medizinische Fortschritt immer recht langsam. Ja. Aber jetzt boomt und explodiert das ganze Thema halt total.
Und es explodiert halt auch dieses Thema, dass sich Leute damit beschäftigen, wie kann ich noch fitter sein? Und das ist halt also eigentlich gar nicht die Schulmedizin, sondern da musst du wieder Optimalwerte lesen können und da gucken. Und dafür, weißt du selber, gibt es keine Studien. Mhm. Wer macht denn eine Studie Profisportler? Das gibt's ja eigentlich nicht.
Ja, wenn dann immer nur so mit so 10 Probanden oder irgendwie so, und das ist halt dann auch wieder nicht aussagekräftig.
Ja, ist kein Interesse dafür da. Ja. Und macht ja auch Sinn. Das müssen wir dann jetzt halt in der Praxis durchführen. Und hier ist eben das Ziel, ich bin ein großer Marvel-Fan, wie können wir halt X-Men produzieren? Weil ich glaube, wir sind alle X-Men und haben halt epigenetisch viel mitbekommen, ob es jetzt die Zähne sind als Stressor oder die falsche Ernährung. Und das kann man halt automatisieren und verbessern. Und dann geht's weiter. Dann kommt's nächste Level und das nächste Level. Körper, Geist, Seele natürlich. Dann kannst du das alles mit reinrechnen. Weil natürlich diese Zähne, diese toten Dinger, die entfernten weiße Zähne, sind alles auch Traumata in deinem Körper. Und du weißt ja selber, unser Körper speichert Emotionen und so weiter im Gewebe ab. Also medizinisch gesehen. Und das stört dann wieder deine Prozesskette im Wachstum sozusagen. Also es ist schon sehr, sehr, sehr allumfassend. Und ich bin immer, wie gesagt, der Fan, Leute zu finden, die Co-Elevation denken, dass man eben was verändern kann und verbessern kann. Nicht Competition. Absolut Gegenteil. Ich komme vielleicht manchmal so rüber, aber bin ich null. Ich will mit allen guten Leuten zusammenarbeiten und was verbessern.
Ja, nur so verändert man ja auch langfristig
was. Ja, 1+1, da gibt dann 10. Ja, nicht 1-1. Ja, Kollegen brauchen keine Angst haben. Von niemandem von uns. Wir sind ja, es gibt so viele Patienten auf dieser Welt, die unsere Wissen bräuchten und diese Therapiemöglichkeit. Das ist ja eigentlich, wie man denken muss. Wie können wir denn statt, das machst du ja genauso in deinem Podcast, wie kannst du statt einer Person auf dem Stuhl das Gleiche einer Million gleichzeitig erklären?
Ja.
Oder?
Ja,
das
absolut.
Ist doch das Ziel. Wie kann man denn das jetzt da Synergien schaffen, damit die mal schnellstmöglich selber Gas geben können? Eigentlich schon morgen umändern, anstatt zu warten auf den einen.
Ja, absolut. Das ist ja auch so der Slogan, create your best self. Ich glaube, am Ende des Tages aber super wichtig, das, was du eben auch gesagt hast. Und das ist so ein bisschen das Problem an dieser Biohacking-Szene, was ich irgendwo sehe, dass so man versucht, jedes einzelne Schräubchen zu identifizieren und irgendwie zu hacken.
Ja.
Aber für, weißt du, so mit dem Eisbad, das ist so, hey, also die Evidenz an Eisbaden ist sowieso total schlecht, aber sei es jetzt mal, oder betrachten wir es so unter dieser mentalen Komponente, die ich denke sehr, sehr, sehr relevant ist beim Eisbaden, gibt es keine Studien zu, ist ja auch sehr schwierig, aber naja, anderes Thema. Aber ständig wird dann über das Eisbaden geredet, aber die Leute ernähren sich halt schlecht. Das ist so, wer braucht denn ein blödes Eisfass morgens für 3 Minuten, wenn du halt trotzdem in der Küche stehst und dich total schlecht ernährst den ganzen Tag, dann ist das völlig irrelevant.
Richtig.
So. Und darüber wird aber halt hauptsächlich geredet, über so feine Hacks am Ende des Tages, aber die Basics, die sind halt unsexy.
Richtig. Und das ist es, was mich auch, warum ich nie als Biohacker mit Biohacking quasi resoniert habe und mich auch nicht als Biohacker identifiziert zumindest, obwohl der ChatGPT sagt auch, der Dommel weiß nicht, ob er sich damit identifiziert, sau witzig, oder? Aber ich will ja nichts hacken. Ich mache gern die harte Arbeit. Ich liebe Sport, ich möchte auch Sport machen. Ich will gar nicht ein Training in 10 Minuten durchziehen. Mir macht das doch Bock. Und mir macht es auch Spaß, mich so zu ernähren, wie ich das tue und rauszutüfteln, was funktioniert besser. Aber wie du sagst, halt super unsexy. Leute geben lieber 16.000 Euro für ein Nano-Wii-Gerät aus, weil ich nicht mehr weiß, was das ist. Oder für eine hyperbare Kabine für sich daheim. Aber die haben nichts im Griff. Ja, oder auch, ich habe ja, wie gesagt, Supplements ist ja eins meiner Spezialgebiete. Aber ich halte nichts davon, Supplements einzunehmen, wenn deine Ernährung nicht sitzt. Ich will ja nicht eine schlechte Ernährung durch Nährstoffe kompensieren. Aber ich weiß auch, dass es natürlich weltfremd von mir ist, zu denken, dass alle Leute schon so weit sind. Manche brauchen ja auch erstmal dieses Gefühl, okay, ich probiere mal 10 Sessions Hyperbaric aus oder 10 Infusionen und sehe, oh, boah, geil, da verbessert sich ja was. Und dann kann es passieren, dass die kippen und sagen, oh, wow, jetzt ist es das Next Level. Also beide Richtungen sind korrekt. Ich dachte, und das ist natürlich mein Zugang und vielleicht deiner auch, ich bin ein Extremist. Ich frage immer nach den 150% und mach die dann auch gleich.
Ja, du bist halt dogmatisch, ne? Wie wir das eben hatten.
Ja, genau. Aber die meisten Leute sind ja nicht so. Das heißt, mir muss ich ja quasi einen Recovery Day einplanen, damit ich den mache. Und anderen muss ich ja sagen, hey, jetzt geh halt mal ins Training. Aber deswegen habe ich auch jetzt realisiert, zum Beispiel hier für die Optimal Health Lounge, ich werde nicht jedem eine Ernährungsumstellung aufzwängen. Die ist im Prozess enthalten. Die kannst du auch mithaben. Du kannst auch bis zu Accountability haben. Aber manche brauchen tatsächlich erstmal die Anwendungen. Und die messen, die messbaren Daten sind extrem wichtig für viele Leute. Wenn die sitzen an dem Global Diagnostics oder am In-Body-Scan und sehen, oh shit, mein viszerales Bodyfat ist auf einem Wert von 200 und unter über 100 habe ich ein exponentielles Risiko, krank zu werden, dann geht bei denen mal die Alarmglocke an. Also wir müssen Daten irgendwie sammeln für die Evidenz, aber auch für die Zukunft, aber auf der anderen Seite das dann wieder in so eine Art Flow integrieren, dass den Leuten das dann auch Spaß macht. Also jeder kommt von einer anderen Warte. Es gibt so Leute wie mich, die alles geben würden, aber auch genau das Gegenteil. Und die muss ich halt auch rauskitzeln. Aber unsere Info ist ja dafür da, dass das überhaupt rauskommt, dass man es überhaupt machen kann. Ich glaube, das ist das Erste. Schritt 1, Verantwortung übernehmen. Der Körper ist jetzt so, wegen den letzten 10, 20, 30 Jahren. Wie soll er denn in den nächsten 10, 20, 30 Jahren aussehen? Und dann spielt halt der Mund eine Riesenrolle irgendwann.
Ja, absolut. Ich will dem eigentlich gar nichts hinzufügen. Ich finde, das ist tatsächlich ein perfektes Schlusswort. Weil eigentlich sind wir ja von dem Allgemeinen über diese ganze Fluorid-Thematik bis hin zu meinem Fall gekommen. Ich fände es, vielleicht können wir am Ende so in 2 Tagen, wenn morgen der Eingriff, nicht die OP, sondern das Zähneziehen gewesen ist, vielleicht machen wir am Mittwoch ist es dann ja ganz kurz so ein 10-Minuten-Video noch oder irgendwie sowas, wo wir einfach nochmal so über diesen Prozess des Dings, also der OP oder wie auch immer reden. Ich glaube, das ist was viele Leute einfach interessiert. Das ist auch das, was ich ja bei Social Media gemerkt habe, als ich erzählt habe, dass ich zu dir gehabt, super krass viel positives Feedback bekommen. Auch so voll viele Leute, die mir erzählt haben, dass sie während der OP angefangen haben zu weinen, so. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt auf morgen. Wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Schiss. Aber ich freue mich halt aufs Ergebnis am Ende des Tages. Yeah. Und ich danke dir erstmal für die mega vielen Informationen. Ich glaube, da war ganz, ganz viel dabei. Vor allem, dass die Leute halt auch was umsetzen müssen am Ende des Tages und die Verantwortung nicht primär abgeben. Und ansonsten gibt's ja immer Informationen oder immer Dinge, wo man tiefer einsteigen kann, wenn jemand schon an einem sehr weiten Punkt ist. Gerade was jetzt dieses ganzheitliche zahnmedizinische oder biologisch-zahnmedizinische angeht, eben bei euch. Und das letzte Wort gehört dir.
Ja. Tausend Dank für die Einladung zum Podcast. Macht mir mega Bock. Ich habe es dir ja gesagt, Gleichgesinnte zu treffen ist das Schwierigste. Und ich bin auf dieser Reise seit meinem halben Leben. Und ich glaube, ich war es auch schon als Kind. Ich habe immer nach Profis gesucht. In dem Fall war es Profi-Skater. Und ja, jetzt heute habe ich kapiert, Profis, die irgendwas verändern wollen, sind in einem Wachstums-Mindset. Und die wollen zusammenarbeiten. Ja, ich habe es immer Wolfpack genannt. Deswegen seht ihr bei mir überall immer einen Wolf drin. Ja, und ich bin froh, dass weitere Wölfe gibt, die auch mal rausgehen, die nicht immer die Hosen voll haben vor den Kollegen oder anderen Leuten. Es geht doch gar nicht um uns. Wir sind doch nur dafür da, was zu verändern. Und wenn wir da mit unserem Gesicht dafür stehen können, ist es doch super. Mein Thema ist, optimal gesund beginnt im Mund. Es ist das Gleiche, worüber du im Endeffekt redest, noch mit einem extra Angle sozusagen. Aber Ziel muss sein, dass wir was verändern, ein Health Movement starten. Und ich glaube, das ist auch da. Und ja, finde ich geil, dass du auch natürlich in mir das Vertrauen hast sozusagen und da keine Zahnarztangst mehr hast. Aber wie du ja schon gesagt hast, ich bin ja auch gar kein Zahnarzt.
Ja, eben.
So läuft es ja alles.
Wunderbar. Also ich danke dir und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Auf jeden Fall.
Ciao, ciao.
Ciao.